Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Radio 1 Talk Radio mit dem Roger Schawinski und dem Marc Jäcki. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Roger, wo stehen wir aktuell im Ukraine-Krieg?
Es wird immer verwirrlicher, immer schlimmer. Wir haben jetzt Massaker gegen die Zivilbevölkerung. Das sind nicht irgendwelche Ausbrüche von einzelnen Soldaten und Offizieren. Offenbar ist das Strategie. Man will auf die Art und Weise die Resilienz, die Moral der Bevölkerung zerstören. Hat man eigentlich den Putin falsch eingeschätzt? Ich habe vor 2 Jahren mit dem Dr. Jakob Kellenberger, ehemaliger Diplomat und langjähriger Präsident vom IKRK, darüber geredet. Ein Buch geschrieben. Und in diesem Buch hat er keinen hat ihn so beeindruckt wie der Putin. Und ich habe ihn gefragt, wie sind Sie denn zu dem Schluss gekommen?
Sie wollen ja von mir, dass ich die Leute beurteile als Gesprächspartner vom IKK-Präsident und ich beurteile sie dem nach dem, wie sie einem zulassen, wie sie ernst nehmen, dass einem sagt und wie sie reagieren. Mhm. Und dann muss ich Ihnen einfach sagen, und Sie wissen auch, dass eine westliche Propaganda gegen den Herrn Putin Wellen seit Jahren laufen und sie wissen ja, wenn er dargestellt wird. Ja. Also muss ich keine große Zeichnung machen. Und da muss ich Ihnen einfach sagen, meine berufliche Erfahrung mit ihm, die sind nicht negativ. Sondern es ist so, ich habe ihn erfahren als jemand, der zulässt, was man sagt, wo einem eine klare Antwort gibt, ja oder nein. Und wenn es ja ist, ist es ja. Das ist im Grunde ganz wesentlich. Ich habe mit ihm mal in St. Petersburg eine Stunde zu zweit geredet, miteinander diskutiert. Und es ist einfach nicht so, wie er viel dargestellt wird, als ein Mensch, der nicht offen ist fürs Gespräch.
Nicht offen ist fürs Gespräch, er ist offen, hat aber gelogen. Immer wieder gelogen, hat gesagt, er will die Ukraine nicht angreifen, er will das nicht machen und offenbar die Einschätzung von dem so erfahrenen Diplomaten, IKRK-Chef, ist total falsch gewesen, wie die von vielen anderen und das beunruhigt einem. So hat die Agentur, die russische Agentur RIA Novosti vor kurzem am Montag geschrieben, Nazis, die zu den Waffen gegriffen haben, müssen so zahlreich wie möglich getötet werden. Nicht nur die Eliten, die meisten Menschen sind schuldig. Sie sind passive Nazis, Nazis-Ermöglicher. Sie haben diese Eliten unterstützt und müssen bestraft werden. Das heisst, dass ein Krieg bis zum letzten Biss zum Völkermord, das wird jetzt immer klarer. Und da fragt sich jetzt eigentlich uns in der Welt und wir auch, müssen uns fragen, machen wir genug? Nicht nur die Deutschen, auch wir Schweizer. Die SP sagt ja, jetzt die Sanktionen gegen die Russen werden nicht richtig umgesetzt. Wie geht es weiter? Was kommt auf uns zu? Was meinen unsere Hörerinnen und Hörer? Was meinen unsere Experten? Wir haben viele Experten und wirklich ausgewiesene Leute in dieser Sendung. 0842 01 01 01.
10 Minuten nach der 10 Talk Radio zum Ukraine-Krieg, der immer schlimmer wird. Da kann man mit diskutieren auf 0842 01 01 01. Da haben wir den Radio 1 Hörer Hans-Jürg in der Leitung. Guten Tag, Hans-Jürg.
Hallo zusammen.
Hallo, Hans-Jürg, Sali.
Hi, Roger.
Sali.
Ich habe gehört, was der Kellenberger zu dir gesagt hat vor ein paar Jahren.
Ja.
Dass man Gallen fast zum Altstab rüberkommt. Ehrlich. Ich habe Hühnerhaut am ganzen Körper, oder? Es ist unglaublich. Dass so einer so etwas rauslässt. Und jetzt, was jetzt passiert ist, aber ich komme jetzt erst zum Positiven. Vor 2 Wochen, glaube ich, haben wir miteinander telefoniert. Oder ist es? Nein, das ist schon länger. Dort haben wir Kleider gesammelt. Das ist über die Organisation Licht zu Osten. Gegen Osten ist das in die Ukraine gegangen. 2 Lastwagen sind übergegangen und haben die Kleider nach Kiew gebracht und sie haben sogar noch Waisenkinder aus dem Waisenhaus können zurückbringen in die Schweiz. Grossartig, oder?
Wirklich? Und? Hat alles funktioniert?
Ja.
Okay, und was ist in der Zwischenzeit passiert, Hans-Jürg?
Ja, nicht allzu viel. Es ist, ich schaue, was alles passiert und so, und ich bin entsetzt, dass wir Nationalräte haben, à la Köppel, Glarner, oder Martino Bucher, dass die immer über Putin versteht. Das verstehe ich einfach nicht, oder?
Also, wir haben den Herrn Glarner in dieser Sendung. Ich werde ihn da dazu ein bisschen befragen und wollen wir schauen, was er da dazu sagt, Hans-Jürg.
Oder Martina Blocher, die verbietet, dass ihren 2600 Mitarbeiter, dass sie nicht mehr dürfen, das Wort Krieg in der Ukraine ist nun mehr. Das sind Worte von Putin, oder?
Genau, das sind Methoden von Putin und man fragt sich, warum, weil die haben total 60 Mitarbeiter in Russland, also es geht sicher nicht um die zu schützen, es geht wahrscheinlich ums grosse China-Geschäft, aber offenbar hat man keine Hemmungen, den Leuten zu sagen, was man darf sagen und was nicht, und das in der freien Schweiz.
Das, ja,
das sind die gleichen, die von einer Corona-Diktatur geredet haben und wenden jetzt Massnahmen an, die wirklich in einer Diktatur üblich sind.
Genau. Ich würde einfach noch etwas sagen, wo die Leute, die da zuhören, wie können wir etwas dazu beitragen, dass wir weniger Gas, weniger Öl von dem Neofaschisten, oder was man auch sagen kann, Putin können beziehen. Tun doch unsere Heizdinge ein bisschen reduzieren, weniger Auto fahren, weniger, einfach weniger Energie brauchen.
Aber das wäre jetzt einfach, dass man das Ganze würde jetzt auf die Bevölkerung abschieben. Es wäre einfach sinnvoller, wenn die Regierung einen Boykott würde verordnen. Und zwar für Öl, Gas. Wir haben ja gehört, die EU will für Kohle das machen. Kohle ist unwichtig im Vergleich zu Öl und Gas. Und die Schweiz könnte da einen Beitrag leisten. Logisch würde das die Kriegssituation nicht verändern. Aber das ist immer das Gleiche. Also zum Beispiel Litauen, ein kleines Land im Baltikum, die machen das. Und wenn das viele Länder machen, auch kleine Länder und dann vielleicht eben auch noch ein grosses Land wie Deutschland, dann hat das Wirkung.
Aber du hast absolut recht. Aber ich kann nur lachen. Die nehmen das ja gar nicht ernst. Die machen das, wenn.
Wer?
Die tun gleich Öl und Gas vom Butler beziehen.
780 Millionen pro Tag. 780 Millionen pro Tag kassiert er. Und solange er das kann, kann er sich natürlich eindecken in China, in Indien, überall sonst. Und Sachen dort einkaufen und vielleicht auch seine Rüstungsfabriken dann aufmunitionieren, etc. Und das ist wirklich von Tag zu Tag unerträglicher. Vor allem, wenn man jetzt die Bilder anschaut, die man in den letzten Tagen aus allen Bildschirmen hat können rausfiltern können. Also unglaublich, was da abläuft.
Kann seine Kriegskasse weiterfüllen.
Ja.
Und weiterhin arme Kinder, alte Leute, einfach die ganze Bevölkerung, er wird sie ausrotten.
Ja, das stimmt. Also, das ist offenbar, und das ist jetzt die Frage, ob das vom Kriegsverbrechen dann bald dann eben zum Völkermord muss. Oder je nachdem abgestuft werden. Danke vielmals, Hans-Jürg. Und vielleicht hast du, wenn du wieder eine Aktion hast, melde dich wieder.
Nehmt
den Glarner ins Zange. Das gibt mir Mühe, ja. Ist gut.
Okay.
Danke vielmals für das Telefon.
Ich hoffe, dass er toll gehabt hat, das Graue. Aber ich glaube noch nicht so recht dran.
Okay, danke.
Danke, Hans-Jürg. Einen schönen Tag dir. 0842-3x01 ist unsere Telefonnummer, wenn wir da ohne Meinung hat und will mitdiskutieren. Jetzt schalten wir zum Dr. Andreas Rüsch. Er ist Auslandredakteur von der NZZ. Bis 2002 hat er für die NZZ aus Moskau berichtet. Guten Tag, Herr Rüsch.
Guten Tag.
Grüezi, Herr Rüsch. Vielleicht ein bisschen ganz kurz am Anfang. Wie ist die militärische Situation? Sie sind ja Militärexperte. Wie schätzen Sie sie ein?
Wir haben jetzt rund einen Monat Krieg in der Ukraine und da ist eine wichtige Phase jetzt abgeschlossen, nämlich der Versuch von einem Blitzkrieg mit der Eroberung von Kiew, der ist gescheitert. Das heisst aber natürlich nicht, dass der Krieg beendet ist, aber die ursprüngliche Idee von Putin war ja, die Regierung quasi zu enthaupten, zur Kapitulation zu zwingen, und für das hat er müssen die Hauptstadt einnehmen. Und das ist nicht gelungen. All die Truppen, die in dem Gebiet von Kiew waren, also das muss man sich vorstellen, im Norden von der Ukraine hat Russland etwa ein Gebiet von der Grösse der Schweiz eingenommen gehabt. All die Gebiete sind jetzt wieder befreit und die Truppen sind zum Teil geschwächt, aber zum Teil immer noch einsatzfähig und gehen jetzt in den Osten. Und dort verlagert sich der Krieg.
Und da fragt sich doch jetzt die ganze Welt eben, müssen nicht die Ukrainer jetzt wirklich einen massiven Gegenangriff machen, damit sie sich eben nicht reorganisieren können, nicht in den Osten können ziehen, sondern die Schwäche ausnutzen, weil eine Truppe, die sich zurückzieht, ist ja massiv geschwächt.
Das ist so, aber auch die Ukrainer müssen sich jetzt neu aufstellen. Sie sind auch in einer neuen Situation. Sie können jetzt ihre Verteidigung von Kiew umlagern nach Osten. Das sind grössere Distanzen. Allerdings muss man sagen, dass die Ukrainer dort im Osten traditionell schon sehr gut aufgestellt sind. Also das ist ja die alte Frontlinie im Donbass, die man verteidigt hat, 8 Jahre lang. Und die ist jetzt sicherlich gefährdet, das ist klar, weil die Russen auch von neuen Linien her angreifen. Aber das wird jetzt so eine Zwischenphase geben und ich rechne damit, dass in 1-2 Wochen dort die Kämpfe dann wirklich stark zunehmen.
Aber müssten die Ukrainer eben doch einen Gegenangriff lancieren? Die Frage ist eben, man hat immer gesagt, die brauchen Defensivwaffen. Die bräuchten eben jetzt auch Offensivwaffen. Und zwar in der Luft wie am Boden. Haben Sie die in genügendem Ausmaß, Herr Rüsch?
Im Moment schon, aber das Material wird nach und nach zerstört, das ist ganz klar. Nicht nur die Russen haben Verlust, auch die Ukrainer. Und darum ist es nötig, dass sie einen ständigen Nachschub überkommen. Einerseits an Defensivwaffen, die sich als sehr wirksam erwiesen haben jetzt in den letzten paar Wochen. Also die amerikanischen Javelin, aber auch die britischen Antipanzerwaffen, zum Teil auch Luftflugabwehrwaffen. Was jetzt neu ins Spiel kommt, wir haben ja die Nachricht gesehen, dass Tschechien alte P-72-Panzer liefert. Das ist ein Panzertyp, den die Ukrainer ausgezeichnet kennen, sofort können einsetzen, da braucht es gar keine Schulung. Solche Nachschübe sind wichtig, aber nicht zuletzt auch Munition. Und das sind jetzt aber auch sehr lange Versorgungslinien vom Westen her, die müssen gewährleistet werden.
Was weiss man da genau, ob die Versorgungslinie funktioniert? Und eben, wie die Versorgungslage in Sachen Munition ist bei den Ukrainer? Ich habe gestern eine Meldung gehört, die haben Javelins bekommen, die Panzerabwehrwaffen. Und das, wo man das Gefühl hat, man braucht in einem Monat, sei innerhalb von 5 Tagen verschossen worden.
Es ist relativ wenig bekannt, wie viel wirklich der Verbrauch ist. Also Kiew hat einmal gesagt, sie braucht eigentlich 500 solche Abwehrwaffen pro Tag. Das war der Wunsch gegenüber den Amerikanern. Ich glaube nicht, dass es so viel sein müssen, weil da würde selbst Amerika an Anschlag kommen. So viel kann man gar nicht produzieren. Oder sonst müssen wir die Produktion massiv auffahren. Es braucht nicht nur eine Waffenart, es braucht einfach vor allem sehr viel. Und man muss sicherstellen, dass der Nachschub gewährleistet ist, wenn der Westen das wirklich will und die Ukrainer will unterstützen.
Aber eben, man merkt doch im Westen jetzt, rein politisch, eben nach diesen Massakern, die jetzt mal in Butscha festgestellt worden sind, aber das ist sicher kein Einzelfall, dass da das Ganze richtig Kriegsverbrechen oder sogar richtig Völkermord könnte gehen. Auch wenn man die Äußerungen liest, eben, dass das ukrainische Volk und vor allem die ukrainische Nation soll zerstört werden. Ist denn das genug, oder man hört ja vor allem, Deutschland ist in der Kritik, dass die viel zu wenig und viel zu langsam etwas machen. Was ist da Ihre Meinung, Herr Rüsch?
Ich denke, das Wort von der Zeitenwende ist schnell einmal ausgesprochen gewesen, aber ich glaube nicht, dass Deutschland mental wirklich die Zeitenwende vollzogen hat. Natürlich hat man sehr schnell angekündigt, man wird jetzt die Bundeswehr ausbauen, aber was an Waffen effektiv aus Deutschland in die Ukraine geflossen ist, das ist sehr, sehr wenig. Das ist einfach eine mentale Barriere, die noch da ist, hat mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun und bedenken, dass man in Osteuropa zu einem Krieg beitragen will.
Eben, ich meine, Zeitenwende hat bestanden, Sie haben es richtig gesagt, dass man aufrüsten will. Aber nicht, dass man der Ukraine jetzt aktuell helfen will. Das ist ganz eine andere Sache. Was wäre jetzt denn nötig? Man hat immer, oder vor einiger Zeit geredet, die MiG-29, die die Polen haben, wo man also die Flugwaffen von der Ukraine könnte verstärken. Man hat jetzt lange nichts mehr über das gehört. Ist möglicherweise etwas, das im Hintergrund läuft, wo man einfach nicht will, in die Öffentlichkeit bringen, dass die tatsächlich dann zu diesen Flugzeugen kommen?
Das ist alles sehr gut möglich. Es wäre ja auch nicht klug, wenn man alles würde in der Öffentlichkeit mitteilen, was in Wirklichkeit läuft. Ich bin überzeugt, dass beispielsweise sehr ein intensiver Austausch mit Amerikanern stattfindet im Bereich von der Aufklärung, Satellitenaufklärung, aber auch Abhörung. Es fällt ja doch auf, dass die Ukrainer ausgezeichnet informiert sind darüber, wo man kann zuschlagen, auch wahrscheinlich welche Fahrzeuge, dass man muss treffen, dass man Kommandopersonen kann treffen und so weiter. Aber auf Ihre Frage, was braucht es, wenn man das ernst nimmt als NATO, als Westen, dann muss man ganz breit liefern. Also das sind weitere solche Panzerabwehrwaffen, die teilweise wirklich die Panzervorstöße von den Russen ja zum Stoppen gebracht haben. Aber was man zum Beispiel sieht, das ist, dass die Flugabwehr eindeutige Lücken hat. Also mit diesen Stinger-Raketen kann man halt einfach nicht hochfliegende Flugzeuge abholen, vielleicht Flugzeuge im Anflug oder Helikopter. Auch das passiert zwar, aber auch da ist ein Nachschub nötig. Und was die Ukrainer natürlich gerne wettet, wären wirksamere Flugabwehrsysteme. Sie selber haben das zwar auch aus sowjetischen Zeiten, also das sind die, unter anderem die S-300-Systeme, die recht leistungsfähig sind. Die Ukrainer haben mindestens 20 russische Flugzeuge mit eigenen Mitteln abgeholt. Das ist sehr bemerkenswert. Aber die S-300-Raketenstellungen werden nach dem Namen der Russen zerstört. Und da ist eine Überlegung, dass man die gleichen Systeme, die in Osteuropa stehen, eben auch würde in der Ukraine zur Verfügung stellen. Also von NATO-Staaten.
Eben, aber das müsste innerhalb von einer gewissen Zeitraum passieren, bevor das eben nicht in eine andere Richtung geht. Wie beurteilen Sie den weiteren Kriegsverlauf in den nächsten 2-3 Wochen? Was erwartet Sie, Herr Rüesch?
Ich erwarte eine Konzentration auf den Osten und den Süden. Das ist die Region, wo Russland jetzt einen breiten Streifen entlang von der Grenze bereits besetzt hat. Sie haben ja ihre Kriegsziele reduziert und sagen, es geht jetzt um die Priorität Donbass. Donbass ist die bevölkerungsmässig und auch wirtschaftlich wichtige Region ganz im Osten. Traditionell haben die dortigen Separatisten, die pro-russisch sind und von Moskau direkt finanziert werden, haben etwa ein Drittel von dieser Donbass-Region schon besetzt gehabt. Und das Ziel ist jetzt, die ganze Region einzunehmen. Das ist zum Teil bereits passiert. Also rund die Hälfte vom Donbass ist unter russischer Kontrolle. Und da wird man jetzt müssen genau hinschauen. Es gibt verschiedene Stossrichtungen, die man kann feststellen kann. Der Versuch, die ukrainischen Truppen dort einzukesseln. Das ist mindestens ein Drittel von der ukrainischen Armee, die dort an der Front steht. Und das wäre natürlich eine katastrophale Niederlage, wenn das würde gelingen. Aber das ist nicht so schnell gemacht. Das sind grosse Distanzen, die die Russen noch müssen zurücklegen.
Soweit Andreas Rüesch, er ist Militärexperte von der NZZ, ein ehemaliger Moskau-Korrespondent. Danke vielmals für die Informationen. Ihnen alles Gute und einen schönen Tag.
Danke gleichfalls. Auf Wiederhören.
Wiederhören, Herr Rüesch.
Dann gehen wir weiter zum Kurt Belda, Kriegsreporter von der Weltwoche.
Kurt, du bist ja vor einer Woche zurückgekommen. Wir haben am Sonntag einen Doppelpunkt gemacht, hast du ausführlich erzählt. Und genau am Sonntag sind da die ersten Bilder rausgekommen von Butscha. Man hat jetzt immer mehr gesehen, jeden Tag. Wie ist das bei dir angekommen?
Also wirklich erstaunt hat mich das nicht, weil aus dem Gebiet, wo die Russen besetzt haben, sind in den letzten Wochen immer wieder Berichte rausgekommen, hat Leute gehabt, wo die Gebiete haben können verloren und die erzählt haben von Schiessungen, von Folterungen, von Vergewaltigen. Und man weiss ja auch, dass die russische Armee das in anderen Kriegsgebieten auch schon so gemacht hat. Also das ist wirklich nichts Neues unter der Sonne, aber das macht es natürlich nicht weniger schlimm.
Aber offenbar ist das gezielt. Ist das Strategie auf die Art und Weise, die Resilienz, Widerstandskraft, Moral von der ukrainischen Bevölkerung zu zerstören?
Ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich systematisch und von oben angeordnet worden ist. Also vor dem Massaker in Butscha haben mir die Ukrainer gesagt, es würde sehr von den lokalen russischen Kommandanten abhängen. Und das scheint auch ein bisschen so von Zeugen, die in Butscha gesehen sind. Die haben nämlich gesagt, dass an gewissen Strassensperren es unproblematisch war, bei den Russen durchzukommen. Und bei anderen sind einfach Leute umgebracht worden. Also das kann auch etwas sein, was wirklich von lokalen Kommandanten abhängt. Es gibt ja auch die Berichte bzw. Gerüchte, dass in Butscha vor allem auch tschetschenische Soldaten die Tötungen, die Morde ausgeführt haben. Aber das ist alles noch nicht so richtig bestätigt. Wir warten noch darauf, dass das richtig untersucht wird.
Also, aber es gibt ja jetzige Äußerungen. Also die Nachrichtenagentur RIA Novosti hat am Montag unter anderem auch Folgendes geschrieben. Die Geschichte hat es bewiesen. Die Ukraine darf nicht als Nationalstaat existieren. Jeder Versuch, den Staat zu schaffen, führt zum Narzissmus. Der Ukrainismus ist ein künstliches antirussisches, nein, doch, der Ukrainismus ist ein künstliches, antirussisches Konstrukt. Die Entnazifizierung der Ukraine muss die Enteuropisierung der Ukraine sein. Was sagst du da dazu?
Das ist natürlich ein Aufruf zu einem Völkermord. Das muss man einfach ganz klar sehen. Also, dass sich was in den russischen Medien in den letzten Wochen veröffentlicht wurde, ist, also als Reaktion quasi auf die schreckliche Niederlage, die Russen erlitten haben, die man natürlich so nicht zugeben darf, aber man radikalisiert sich und man sagt jetzt Sachen, die jetzt im Westen, das war jetzt völlig unmöglich, dass irgendein kriegsführendes westliches Land so etwas in einer offiziellen, das ist eine staatliche Agentur, RIA Novosti, dass man so etwas dort veröffentlicht. Und die Zungenbrecher, also die viele Begriff, den es eigentlich gar nicht gibt oder wo man so gar nicht kennt, zeigt ja irgendwie, das ist so ein verschwurbelter Spruch, mit dem man etwas ganz Schreckliches will verstecken, nämlich der Aufruf, die Ukraine zu vernichten, alles, was an Westen erinnert, was an Europa erinnert, was an die ukrainische Sprache erinnert, was irgendwie als nationale Identität von der Ukraine deutet werden könnte. Und da gibt es ja einiges. Es gibt ukrainische Literatur, es gibt in jeder ukrainischen Stadt gibt es ein Denkmal für den Taras Schewtschenko zum Beispiel, also ein ukrainischer Dichter, der früher noch Liebeigene war, noch unter im Zarenreich. Und die Identitätsmerkmale, wenn man die wirklich ernsthaft ausrotten möchte, so wie das der Artikel nachlegt, dann hat man es dann mit einem Völkermord zu tun.
Eben, und der Medvedev, der Ministerpräsident, sagt, die Ukraine ist gleich wie das Dritte Reich. Aber es gibt ja andere Entwicklungen, nämlich dass jetzt offenbar viele Ukrainer wieder zurückgehen, weil sie merken, das könnte ja jahrelang gehen. Der Krieg, gehen zurück. Am Samstag haben 18'000 Ukrainer das Land verlassen. 9'000 sind wieder zurückgekommen. Ist das irgendwie eine neue Entwicklung, die man zu beobachten hat?
Ich glaube, das hängt eben auch damit zusammen, dass grosse Teile vom Land nicht direkt vom Krieg betroffen worden sind. Also abgesehen von einzelnen Angriffen mit Marschflugkörpern, mit Raketen, das ist aber sehr punktuell und ein grosser Teil, also vor allem der Westen, das Zentrum auch und zum Teil eben auch Odessa, auch wenn es dort ab und zu mal einen Raketenangriff gibt, aber in denen Städten kann man leben. Und gleichzeitig sehen natürlich die ganzen Flüchtlinge im Westen jetzt, in Polen, aber auch in anderen europäischen Ländern, dass das natürlich nicht so ein tolles Leben ist. Auch bei aller Solidarität und so große Mühe, sich die westlichen Länder geben, die Leute aufzunehmen und zu integrieren. Aber das ist nicht ihr Heimatland. Und viele Ukrainer sehen jetzt eben auch, also ihre Geschäfte sind, die sind immer noch da, die sind unzerstört, da läuft nichts, da muss man Miete bezahlen. Das ist auch ein wirtschaftlicher Druck, dass sich gewisse sagen, ja, also wenn meine Stadt jetzt da nicht gerade direkt an der Front ist, dass ich doch versuche, dort weiterzumachen, wo ich aufgehört habe. Mhm.
Man hat Bilder gesehen am Montag von Butscha, wo auch der Volodymyr Zelensky da war und Reporter. Wie ist das bei dir angekommen, dass er sich dort rausgewagt hat, zwar mit so einer Weste, oder, um sich zu schützen, aber man hat gemerkt, das war total auch erschütternd, oder?
Ja, er ist sicher, also er hat so gewirkt. Man darf nicht vergessen, dass er ein guter Schauspieler ist. Aber als Präsident von einem Land, das so Opfer von so einem Angriff ist, wäre es nicht erstaunlich, wenn er das nicht einmal gross spielen müsste, weil das sind ja wirklich erschütternde Bilder. Und es ist offensichtlich, dass die meisten Leichen, die dort umeinander gelegen sind, eben schon sehr lang umeinander gelegen sind und dass das nicht mit irgendwie einem ukrainischen Angriff oder mit der ukrainischen Rückeroberung von Butscha zu tun hat. Es kann sein, dass der eine oder der andere durch ukrainischen Artilleriebeschuss umgekommen ist und draussen haben ja all die Leichen auf der Strasse liegen lassen. Aber die meisten, insbesondere die mit gefesselten Händen, die sind schon länger dort gewesen und das geht eindeutig aufs Konto der Russen. Ja. Und dass sich der Zelensky dort zeigt, ist natürlich auch ein wichtiges PR-Symbol. Ich meine, das Butscha ist ein paar Kilometer außerhalb von Kiew. Da muss er quasi hin, um das der Welt und auch seinen eigenen Leuten zu zeigen.
Es kommen ja immer unglaublich unglaublichere Bilder. Jetzt ein Video, wo man sieht, ein Velofahrer, der dort rumgeht, und der wird beschossen, zuerst von der einen Seite und dann sogar noch von der anderen Seite und ist dann natürlich tot. Also ein Velofahrer, also wo wahrscheinlich nicht einer ist, wo eine gefährliche Person ist, auf einer Strasse in der Ukraine, das ist schon kaum nachvollziehbar, oder?
Also die Truppen, die in Butscha gesehen sind und dann nebenan in Irpin, die haben natürlich extrem gelitten unter den ukrainischen Angriff. Ich meine, das ist so das Hauptkampfgebiet gesehen, nordwestlich von Kiew. Das ist Butscha gesehen und Irpin. Und die haben sicher eine wahnsinnige Wut im Bauch gehabt und haben das einfach an irgendwelche unschuldigen Zivilisten ausgelassen. Und es ist natürlich für die immer einfach gewesen, sich zu sagen, ja, wieso haben die ukrainischen Kanonen jetzt wieder so gut getroffen? Das muss irgendjemand da in der Nähe sein, der denen über das Mobiltelefon sagt, oh, jetzt müssen wir 50 Meter rechts halten, jetzt müssen wir 100 Meter nach hinten. Und dann sind plötzlich alle Zivilisten ein Ziel. Und wenn man dann solche Sachen liest, wie in Ria Novosti, also wenn sich quasi die Einsicht durchsetzt bei den russischen Soldaten, das sind ja alles Nazis, oder? Sogar unsere Medien in Russland sagen, das sind alles Nazis. Und Nazis dürfen wir töten. Das ist ganz klar. Das hat die Rote Armee im Zweiten Weltkrieg gemacht, oder? Nazi ist das Schlimmste, die dürfen wir töten. Dann werden einfach alle Zivilisten zu potenziellen Zielen. Und die kann man straflos töten. Das ist zwar wahnsinnig. Es wird ja niemand belangt für die Verbrechen.
Okay, das wird man jetzt versuchen. Offenbar hat man die Namen von diesen Soldaten und will dann die mal vor ein Kriegsgericht bringen, natürlich mit ihren Kommandanten und wenn möglich auch mit ihrem Oberkommandant Wladimir Putin. Danke vielmals, Kurt Belda, für die Einschätzung. Dir alles Gute und schönen Tag.
Danke, Evers.
Danke vielmals, Kurt Belda. Unsere Nummer zum Mitdiskutieren 0842 01 01 01. In ganz wenigen Augenblicken sind wir zurück.
Talk Radio. Diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Und jetzt Roger Schawinski live zugeschaltet, der SVP-Nationalrat Andreas Glarner. Guten Tag, Herr Glarner.
Grüezi, Herr Glarner. Guten Tag. Sie haben in der Schweizer Zeit einen Artikel geschrieben. Im ersten Satz sagen Sie, der Krieg ist doch nicht zu rechtfertigen. Aber dann erklären Sie, dass eigentlich der Westen an diesem Krieg schuld ist. Warum machen Sie das? Was ist da Ihre Analyse, Herr Glarner?
Also wir wissen ja alle nicht ganz genau, wer dort im 14. den Putsch angezettelt hat. Es ist für mich total erstaunlich, dass die Medien jetzt in dem Konflikt, fast wie bei Corona, einfach nur eine Sicht bringen. Es gibt nur eine Sicht. Man darf nicht mal die andere Sicht anfangen beleuchten, wird schon komplett auf einem abgedroschen. Das ist für mich kein Journalismus mehr, das ist für mich keine Berichterstattung, das ist wirklich erschütterlich. Ich habe in dem Artikel als erstes geschrieben, man kann das nicht gut heißen, mit keinem Wort. Und das würde ich auch nie machen. Wir haben erstmal versucht, eine andere Sicht einzubringen. Der Titel vom Artikel hat ja auch geheißen, man höre auch den anderen Teil.
Aber Moment, das ist doch jetzt ganz klar. Auf der einen Seite ist ein Angriff auf ein Land. Und was will man dann noch hören, wenn Sie da von einem Putsch reden? Das ist eine Bevölkerung, die aufgestanden ist. Das Volk von der Ukraine, die haben dann demokratische Wahlen gewählt und in demokratischen Wahlen zweimal einen Präsident gewählt. Auf der anderen Seite ist eine Diktatur. Warum sind Sie, die von einer Corona-Diktatur geredet hat in der Schweiz, jetzt für den Diktator Putin?
Nochmal, Herr Schawinski, Sie bringen es nicht fertig und wir können es eine Stunde lang über mir zu unterstellen, ich sei für den Diktator.
Mal, Sie haben ja gesagt, der Westen hat einen Fehler gemacht, also damit geben Sie ihm das Platz. Sie haben vorher noch gesagt, vom Putsch und so weiter und so fort. Das ist, ja, aber Moment, das ist in der Ukraine passiert. Was hat das zu tun mit dem Putin? Was hat das zu tun mit Russland? Das ist ein anderes Land.
Aber wir sind ja Russland, wenn Sie so saloppe Formulierung gestattet, im Vorgarten hier trampelt. 1956 ist es umgekehrt passiert.
Das ist nicht der Vorgarten, das ist ein unabhängiges Land, Herr Glarner.
Die Russen auf Kuba übergekommen und die Amerikaner sind durch die Decke. Es geht ja nicht darum, das zu verteidigen, es geht darum, die andere Seite zu beleuchten. Auch in der Suche herzuleiten, wie hat das überhaupt so weit können kommen?
Aber wieso braucht man da Ihre Herleitung? Sie sind ein SVP-Politiker aus dem Kanton Aargau, der von Corona-Diktatur geredet hat, der Herr Berset als Diktator bezeichnet hat.
Bleiben Sie bei den Fakten, ich habe mit keinem Wort von Corona-Diktatur geredet.
Ja, SVP-Politiker haben von dem geredet und Sie sind einer der führenden SVP-Politiker.
Ich bin einfach mich froh, wenn Sie bei den Fakten bleiben.
Was sagen Sie denn, dass Frau Martula Bloch Ihren Angestellten verbietet, das Wort Krieg zu verwenden? In der Schweiz, in der freien Schweiz.
Das finde ich völlig in der Ordnung, natürlich in der freien Schweiz. Sie haben das ein bisschen überinterpretiert.
Na, was heisst?
Sie haben gesagt, dass Sie Ihre Angestellten in Russland möchten schützen, weil dort gehst du bis 15 Jahre hindern, das sehen Sie, was es für ein Regime ist, bis 15 Jahre ins Loch, wenn man das Wort verwendet. Und nur darum hat sie es gesagt.
Ja, aber Moment, sie hat es in der Schweiz gemacht, sie hat all ihren Angestellten. Wissen Sie, wie viele Angestellte sie in Russland hat?
Ja, gerade 65.
Genau, also es geht doch darum, dass jetzt plötzlich in der Schweiz den Leuten gesagt wird, was man sagen darf oder nicht. Das aber ist die Haltung von einer Diktatur.
In einem privatrechtlichen Angestelltenverhältnis, wo ist jetzt da Ihr Problem? Ich meine, das ist ja...
Ist für Sie kein Problem.
Alles sagen.
Was?
Und die Angestellten können entscheiden, ob sie dort arbeiten wollen.
Ja gut, das aber in Russland, wenn man Krieg sagt, geht man 15 Jahre ins Gefängnis. Was ist denn, bei der Frau Martula Bloch? Hat man dann eine Abmahnung oder dann vielleicht sogar eine Entlassung? Nein, das geht einfach nicht, Herr Glarner. Und wenn Sie das noch rechtfertigen...
Sie sagt einfach, nein... Nicht aufpassen mit dieser Wortwahl, sonst haben Sie die Angestellten in Russland das Problem.
Ja, aber das ist doch völlig falsch in sich. Das geht doch nicht über die ganze Welt. Nein, wir haben doch, Herr Hallo, wir haben einen Angreifer. Und wenn wir in der Schweiz nicht mehr sagen dürfen, was wir da davon halten, dann verhalten wir uns schlimmer als die Schweizer Presse aber während dem Zweiten Weltkrieg gegenüber Nazi-Deutschland.
Sie machen genau das. Also die vereinigte Presse, die gestattet mit dem Ausdruck, tut im Moment genau das machen, was er zum Beispiel der Frau Martula vorwerfen.
Nein, jeder darf sagen, was er will in der Schweiz.
Nein, eben nicht.
Darf nicht.
Wenn er etwas anderes sagt, wenn er nur die andere Sicht beleuchtet, kommt schon die ganze Presse und haut auf ihn runter. Natürlich wissen wir, dass noch in der Mitte die Medienpakete abgelehnt haben. Jetzt kommt der Rachefeldzug von den Verlegern, das wissen wir natürlich. Aber gerade so ist es schon ein bisschen heftig.
Ich habe immer das Gefühl gehabt, und das haben Sie immer gesagt, die SVP ist eine patriotische Partei für Unabhängigkeit, Demokratie, Neutralität. Ukraine verteidigen ganz genau das, wird angegriffen von einem viel grösseren Gegner, der geleitet wird von einem Diktator. Das heisst, Sie und die SVP-Führung stellt sich auf die Seite vom Gessler und nicht mehr auf die Seite vom Tell.
Hey, aber das ist einfach absurd. Also, wenn jemand mit Frau Martula eine interne Weisung macht, wenn jemand mit Herr Aschi etwas beleuchtet, was ja tatsächlich passiert ist. Wenn jemand wie ich mal die andere Seite und das noch im Titel innen schreibt und in Einleitung schreibt, mit keinem Wort können wir nicht gut heißen, dröschen ihr auf uns ab. Das ist ja nicht mehr normal. Ich weiß gar nicht, was ihr
dafür durchhörst. Das provozieren Sie ja ganz bewusst. Sie sind da damit in den Medien, das haben Sie x-mal gemacht und Sie geniessen das als Opfer dargestellt werden. Und Sie werden nicht bestraft. Sie werden nicht bestraft. Sie können reden, Sie können schreiben, was Sie wollen, oder?
Ich habe noch ein familiäres Umfeld und ich muss Ihnen sagen, das ist für meine
Kinder
zum Beispiel überhaupt nicht lustig.
Haben Sie ja das Denken gehabt, wo Sie da irgendwie sich als Putin, ja, Sie sind ein Putin, verstehen. Sie haben es ja vorher erklärt vom Putsch. 2014 aus.
Putin verstehe. Punkt. Ich habe die Rolle versucht zu beleuchten. Wie kam es so weit?
Ja, genau.
Sie hat doch keinen Krieg rechtfertigen und schon gar nicht so einen brutalen Krieg. Das können Sie nie rechtfertigen. Das würde ich auch nicht machen. Ich meine, das ist ein Angriff auf ein freies Land. Das geht gar nicht. Das
also, der Roger Köppel, Ihr Kollege im Nationalrat, auch SVP, hat einen grossen Titel in der Weltwoche. Putin, der Missverstandene, und hat erzählt, wie grossartig er ist und seine Männlichkeit und seine familiäre Rollen und so weiter etc. Und da sind Sie... Was?
Das sind Sie mit ihm
bestreiten. Ja, klar, nein, aber es ist Martullo, es ist Glarner und es sind noch ein paar andere. Auch wenn der Herr Chiesa heute in der Zeitung Tagesanzeige sagt, eben so wie Sie die Medien sind schuld und haben das verdreht, dann ist das eine schwache Argumentation. Nein, Sie haben es bewusst gemacht und haben jetzt, wo es darum geht, gegen einen echten Diktator anzukämpfen, haben Sie ganz eine sehr seltsame, für mich nicht nachvollziehbare Haltung als Schweizer. Wir müssen doch für die Unabhängigkeit kämpfen.
Ich kann nur einfach sagen, ich bin kein Putin-Versteher. Es ist auch der Herr Reste keiner, Prämaturen keiner. Wir haben einfach, wir werden da in eine Epidemie gedrängt, die einfach nicht mehr fair ist und sogar bestandene Journalisten können da Sachen schreiben, wo immer die Wahrheit entsprechen. Das macht dann wirklich Sorgen.
Was denn? Was ist denn?
Konkret, Fabian Hägler, Aargauer Zeitung, es sei in der Fraktionszeitung eine EKG-Zeitung unterbrochen worden und der Galatin und ich haben uns gesetzt während der Sitzung, also einfach alles gar nicht stimmt. Und jeder, der dort dabei war, schreibt, war ich in einer anderen Sitzung. Warum das so stattfindet, wissen wir nicht. Natürlich, wir haben 20 Wahlen, man muss die SVP rechtzeitig in Kugel abschreiben. Natürlich, wir haben das Medienpaket abgelehnt, die Rache der Verleger auf dem Fussen, ist klar. Aber ich finde es einfach nicht fair, was jetzt abgeht.
Was Sie da jetzt herleiten wegen dem Medienpaket, das finde ich absolut grotesk. Tatsache ist, die SVP verliert. Sie hat sich ganz seltsam positioniert in der Corona-Zeit, jetzt auch in dieser Kriegszeit. Und gerade auch im Kanton Aargau und vor kurzem auch im Kanton Zürich geht das Loch ab mit der SVP. Ja. Und da sind unter anderem eben Leute wie Sie, Hardliner in dieser Partei, hauptverantwortlich, Herr Glarner.
Nein, schauen Sie, das ist sicher nicht mehr so. Wir haben bei der Corona-Zeit haben wir im Gegenteil mehr Zuwachs gehabt als Verlust. Aber natürlich ist es eine Gratwanderung gewesen und natürlich ist es nicht einfach, das immer zu kommunizieren, vor allem wenn Sie beide Lager in einer Partei in der Hand. Aber wir sind meistens die gewesen, die auch dort aufgestanden sind für das Volksrecht, aufgestanden sind für die Minderheiten, für die Leute, die man rangsaliert hat. Das ist die einzige Partei gewesen, die SNP, die sich noch für die Freiheit von den Schweizerinnen und Schweizern eingesetzt hat.
Okay, ich wäre froh, Sie würden sich in einer ähnlichen Art und Weise für die Freiheit von der Ukraine einsetzen, Herr Glarner. Danke vielmals und Ihnen einen schönen Tag. Ja,
gute Zeit, danke.
Merci, Herr Andreas Glarner, SVP-Nationalrat. Und jetzt gehen wir weiter zu der Sibylle Bergers von Ärzte ohne Grenzen, Médecins sans Frontières. Guten Tag, Frau Berger.
Grüezi, Frau Berger, guten Tag wohl. Können Sie uns sagen, welche Rolle, welche Aufgaben Sie jetzt erfüllen in der Ukraine im Moment mit Médecins sans Frontières?
Ja, also wir von Médecins sans Frontières, Ärzte ohne Grenzen, haben im Moment drei Prioritäten. Die erste sind Materiallieferungen an Spitäler und Gesundheitseinrichtungen. Als zweites bieten wir Trainings, Kurs, Weiterbildung an in spezifischen Techniken wie Kriegschirurgie. Und drittens probieren wir die Bevölkerung auf der Flucht zu unterstützen, medizinisch, psychologisch, dort, wo am meisten Bedürfnisse sind.
Und in welchem Ausmaß ist da Ihre Aktion zu verstehen? Wie viele Leute sind da von Ihnen vor Ort?
Ja, das ist jetzt immer gerade noch ein bisschen schwierig, weil wir im Moment, in den letzten paar Wochen, hat es natürlich immer sehr schnell gewechselt, wo die Bedürfnisse sind, wo wir überhaupt anhaben können. Wir haben da in kurzer Zeit müssen von regulären Projekten in einen Notfallmodus umschalten. Und was wichtig ist für uns, ist auch immer, dass man sieht, in jeder Krise, jedem Konflikt, den wir arbeiten, die lokale Bevölkerung macht immer mit Abstand am meisten. Und was wir probieren, ist, die lokale Bevölkerung und die lokalen Gesundheitseinrichtungen drin zu unterstützen in dem, was sie machen. Und auch bei uns, in unseren Projekten überall auf der Welt ist es so, dass wir 90% lokal Angestellte haben. Und bei unseren internationalen Mitarbeitenden ist es so, dass auch aus Sicherheitsgründen die sich sehr viel bewegen. Also mal ein paar Tage vielleicht in einer Stadt sind, wo man es nachher wieder als zu gefährlich anschaut, sich wieder zurückziehen, wieder über Grenzen gehen. Es ist darum schwierig, eine definitive Zahl zu geben. Wir haben internationale Mitarbeiter in einem tiefen zweistelligen Bereich. Oder schon in einem höheren zweistelligen Bereich.
Aber das heisst also, Sie können nicht überall tätig sein. Es wäre ja besonders notwendig, eben in den Gebieten, wo Besetzung herrscht, zum Beispiel in Mariupol oder auch in Cherson. Sind Sie dort auch tätig?
Also in Mariupol ist es so, dass das vorher die Basis war, bevor der Krieg aufgebrochen ist, von Médecins sans Frontières Schweiz. Das heisst, wir haben Mitarbeitende vor Ort gehabt, haben am Anfang können aus unserem Notlager, das wir aufgebaut haben, spezifisch, falls ein Krieg ausbrechen sollte, gerade am Anfang noch können Verteilungen von Material durchführen an lokale Notaufnahmen und Kinderspitäler. Wo dann aber nachher das Material verteilt worden ist, haben wir auch nicht mehr können wirklich weiterarbeiten. Also unsere lokalen Mitarbeitenden, die vor Ort noch gewesen sind, sind auch nicht zusammengebrochen, haben nicht mehr wirklich die Tätigkeiten können im grösseren Stil weiterführen. Mhm. In Mariupol ist es so bis heute, dass wir haben Material bereit. Wir probieren immer wieder reinzukommen und Material zu liefern und würden dann Verletzte rausnehmen. Haben es aber bis jetzt nicht geschafft, um reinzukommen.
Was sind denn die Rückmeldungen, die Sie generell haben? Können Ihre Leute wirklich frei arbeiten oder werden Sie da massiv eingeschränkt?
Wir können frei arbeiten. Was uns einschränkt, ist die Sicherheitslage. Und zwar einschränkt im Sinne von, Wir sind schon bereit, als Ärzte eine Grenzenmetastasierung gewisse Risiken zu nehmen. Wir sind erfahren in der Arbeit im Kriegsgebiet. Das ist auch ein Mehrwert, den wir fühlen, den wir jetzt dort bringen können. Aber wir tragen natürlich eine Verantwortung für unsere Mitarbeitenden. Und wir sind da ständig am Abwägen, wo, wie noch zulässig ist. Und die wichtige Frage ist immer, wie ist das Verhältnis zwischen dem, wo wir kranken Menschen bringen, Leben, wo wir können retten können, gegenüber dem Risiko, wo wir eingehen für unsere Mitarbeitenden. Und das ändert sich manchmal innerhalb von Stunden.
Mhm. Sind denn schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ihnen zu Schaden gekommen?
Wirklich verletzt haben wir jetzt Glück gehabt. Es ist jetzt niemand von unseren internationalen Mitarbeitenden, aber wenn am Montag zum Beispiel ist ein Team von Kriegschirurgie-Spezialisten, die in Odessa war, unter Beschuss gekommen. 10 Minuten hat sich dann in Sicherheit bringen und die sind dann nachher auch abgereist.
Mhm. Danke vielmals, so mit Informationen von der Sibyl Berger von Ärzte ohne Grenzen. Médecins sans frontières, alles Gute und schönen Tag, Frau Berger.
Danke vielmals, auf Wiederhören.
Danke vielmals, dann kommen wir noch zum Politologen Michael Herrmann.
Michael, hallo, guten Tag.
Roger.
Jetzt wollen wir mal hören von dir, wie du denn die Situation in der Schweiz, bei der Schweizer Bevölkerung einschätzt. Es ist jetzt 6 Wochen nach Kriegsanfang. Was haben wir da gesehen?
Ja, was doch sehr klar ist, ist, dass es wirklich nur eine Minderheit ist, wo irgendwie Sympathie hat oder irgendwie Verständnis hat für die Zeiten von Putin. Es gibt die Leute, aber es ist doch ein sehr klares Bild, wie man es in der Schweiz nicht immer gesehen, wenn es um kriegerische Konflikte geht. Also, aber hier haben wir eine Situation, wo Aggressor und Angriffene wirklich noch bis jetzt sehr deutlich aus
einer Aber wer sind das? Ich habe Zahlen gelesen, dass 40% von den SVP-Anhängern sind. Ist das richtig?
Ja, absolut. Also es sind insbesondere Leute, die näher stehen zu der SVP. Und es sind mehr Junge als Ältere. Das ist ja noch spannend. Also bei der SVP erstaunt es einem ja nicht, weil das gibt ja natürlich auch eine ideologische Nähe, die wir ja schon länger gesehen haben, dass er so ein grosser Teil von der rechten Sympathie mit dem Putin hat.
Aber kann man sich das erklären, dass Leute, die Patrioten sind, die sagen, wir stehen nicht für die Demokratie, für die direkte Demokratie, Sympathie haben für einen Diktator, einen brutalen Diktator wie der Putin?
Man kann es eigentlich nicht begründen. Man kann es erklären, man weiß, woher es kommt, aber man muss ganz klar sagen, gerade in der Schweiz, also es ist vielleicht noch etwas anderes in den USA, oder, wo ja selber ein Imperium eine Grossmacht ist, aber in der Schweiz, wo die Rechte, wo die konservative Rechte eigentlich immer eine Art sich gewehrt hat gegen die grosse EU und immer eine Art Kleinstaatlichkeit, Souveränität betont hat, wo ja auch Initiativen gemacht hat, immer wieder zu diesem Thema. Und jetzt haben wir eine Situation, wo ein echtes Imperium nicht einfach politischen Einfluss nimmt, sondern wo es anders probiert zu unterwerfen, ein kleines Land, ein souveränes Land, ein demokratisches Land, und dass dort Sympathien nicht eindeutig auf der Seite vom Kleinen angegriffen sind, das geht mir dann auch nicht in den Kopf rein, weil es ist einfach nicht glaubwürdig alles andere, was sonst gesagt wird in dieser Sache.
Glaubst du, dass jetzt auch nach der sehr fragwürdigen Corona-Politik von der SVP jetzt die fragwürdige Putin-Verehrer-Politik, der Glarner hat zwar versucht, das ein bisschen abzutempieren, das sagt gar nicht so vorher im Interview, aber so glaubwürdig hat das überhaupt nicht getönt, dass das der SVP weiter schaden wird?
Sie wird sich auch durch das mehr isolieren. Und wir hatten ja immer wieder Situationen gehabt, wo die SVP können auftrumpfen konnte, wenn sie allein gegen alle anderen gestanden ist. Oder? Und das ist jetzt in der Corona-Situation. Und das ist jetzt mit ihrer Politik und Haltung auch wieder in dieser Kriegssituation. Aber der grosse Unterschied ist zu früheren Themen, EU, Migration, dort ist ja jeweils immer über die SVP-Grenze aus, in konservative Milieu, bei der FDP oder der damaligen CVP, ist ja das gleiche Unbehagen da gewesen. Also sie haben ja etwas angesprochen, was eine Art so ein bisschen nicht unterdrückt, aber was nicht von den anderen wie zu wenig abgeholt ist worden. Und der grosse Unterschied ist jetzt bei diesen beiden aktuellen Themen, ist das ja nicht einmal die Hälfte oder rund die Hälfte, sowohl bei Corona wie jetzt, ganz klar auf dieser Seite stehen. Also man hat eigentlich eine Verunsicherung und nicht eine klare Positionierung, weil es einfach durchaus auch bei der SVP die richtigen Patrioten gibt, die eigentlich wissen, was sozusagen aus patriotischer Sicht die richtige Position ist. Also ist es viel schwieriger, wenn nicht einmal die eigenen Leute das so richtig unterstützen. Oder? Das macht es schwierig und das rückt die SVP noch ein bisschen mehr weg, eine Art von davon, dass sie von anderen Parteien unterstützt wird. Wir haben es gerade in den Zürcher Wahlen gesehen, sie haben Das eine ist ja, sie brechen jetzt nicht irgendwie wahnsinnig ein bei Parlamentswahlen, aber überall dort, wo sie eine Art die kommunale Exekutive antreten, sie an vielen Orten haben sie verloren, einfach weil andere bürgerliche Wähler nicht mehr bereit sind, die Partei mitzuwählen. Und das ist natürlich ein mittelfristiges grosses Problem.
Aber eben jetzt, wenn man heute das Interview liest vom Herrn Chiesa im Tagesanzeiger, wo der zurückrudert, wo sagt, Medien sind schuld, haben das aufblasen etc., heisst das, man hat gemerkt, dass man da sich völlig in eine Einbahnstrasse begibt?
Ja, und zwar ja jeden Tag mehr, oder? Es wird ja immer auch Bilder werden immer drastischer. Es wird immer schwieriger, die Linie aufrechtzuerhalten. Und das merken wir jetzt schon. Und das ist auch noch ein Unterschied zu der Corona, dass es jetzt eben noch eine Art eindeutiger ist, dass es weniger umstritten ist. Zumindest für den Moment, oder? Dass das extrem schwierig ist, auf der Argumentationslinie zu bleiben. Was ich passend finde, also typisch finde, man gehört ja auch fast nicht mehr vom Roger Köppel, der sich ja sonst immer zu Wort meldet und immer eine klare Position hat. Und er ist jetzt massiv in unserer Defensive probiert, sich da irgendwie rauszurudern. Oder? Jetzt hat man wieder schon die, die sich finden, man hat sich jetzt zu fest empört oder hat schnell Positionen ergriffen in diesen Busha-Massaker sozusagen. Aber das ist eine Position von der Defensive und ganz anders, als es früher war. Wo der Roger Köppel auch eine Stimmung aufgreifen konnte, die breit um vorhanden ist.
Wie ist es denn mit den Sanktionen, die die Schweiz macht? Ist man da mit denen einverstanden oder will man, dass da noch mehr gemacht wird bei der Mehrheit der Bevölkerung?
Also jetzt bei diesen Umfragen, die es jetzt gegeben hat, schon, ist es eigentlich so, dass die Bevölkerung sogar mehr will, also jetzt gerade im Energiebereich, dass da Bereitschaft ist, mehr mitzutragen. Also das ist jetzt sicher die Stimmung. Bei den Sanktionen muss man sich schon bewusst sein, dass das ist, oder generell wird es wiederholt, es ist jetzt eine andere Phase, als es vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr ist, weil es ist ja nicht gesagt, dass der Konflikt schnell vorbei ist. Und jetzt ist noch klar die Empörung gross. Und was sicher auch der Vorteil ist in der Schweiz, ist, dass die Inflation relativ gering ist, dass die wirtschaftlichen Folgen noch nicht so spürbar sind. Aber man muss sich schon bewusst sein, dass irgendwann, wenn überall in den Tankstellen, wo man ja sieht, die Preise hoch sind, oder? Das sind ja die sichtbaren Preise, die die Leute stressen, dass das so sich der Einheit auf die Stimmung wieder auswirken kann. Man sieht es jetzt so ein bisschen in Frankreich, oder, wo Marine Le Pen doch erstaunlich nahe ist am Macron, oder, wo sie ja sich als Putin-Versteherin immer positioniert hat. Man sieht die Stimmung in den USA, wo der Trump immer noch, obwohl er sich ja massiv da eine Art positioniert hat, dass er eine Art sich wie auf die falsche Seite gestellt hat, auch was republikanisch, also Republikaner selber, die Basis ist mittlerweile auch klar auf Seite der Ukrainer und hat kein Verständnis für Russland. Trotzdem ist er immer noch da und Biden ist immer noch schlecht. Also man muss sich schon bewusst sein, dass wenn es Inflation gibt, wenn es Wirtschaftsprobleme gibt, dass mit der Zeit die Stimmung dann schon noch in eine andere Richtung kann gehen und die Überzeugung nicht mehr die ganz gleiche ist wie jetzt in den ersten Monaten, wo man einfach auch klar noch das anschaut und noch wirklich emotional empört ist.
Soweit Michael Herrmann, danke vielmals für deine Einschätzungen. Dir alles Gute und ganz einen schönen Tag.
Michael, dir auch.
Ja, merci, danke.
Wir sind wieder zurück mit dem Talk Radio nach den 11.
Radio 1 Talk Radio mit dem Rosi Schawinski und dem Marc Jäcki. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
3 Minuten ab den 11. Mittwoch, 6. April. Was für eine intensive Stunde. Die letzte Stunde mit vielen Informationen und kontroversen Gesprächen.
Genau. Und mich nimmt es von Wunder, was unsere Hörerinnen und Hörer von der Argumentation einerseits vom Andreas Glarner, andererseits von Michael Herrmann halten. Wir haben dann Informationen gehabt, über die militärische Lage und auch über Médecins Sans Frontières und natürlich mit dem Kurt Pell. Und es gibt weiterhin eine spannende Stunde. Man kann sich zu diesen Fragen äußern. Wir haben auch wieder sehr interessante Experten im Verlauf dieser Stunde. Aber anrufen kann man auch 0842 01 01 01.
Talkradio, der Moment, wo wir nicht nur viele Informationen haben von Expertinnen und Experten, sondern wo wir auch mitdiskutieren auf 0842 01 01 01. Da haben wir jetzt Radio 1 Hörer Peter in der Leitung. Guten Tag, Peter.
Hallo zusammen.
Hallo Peter, guten Tag.
Hallo Roger. Meine Meinung dazu ist, es ist natürlich absolut tragisch, was dort abgeht, aber ich finde, Politik in Europa, vor allem Deutschland und so weiter, die machen einen riesen Fehler, vor allem einen strategischen Fehler. Also sie tun immer sagen, wir schicken die Waffen in die Ukraine und so weiter, wir schicken das und das und so weiter. Und das ist ein Fehler, weil es gibt auf dieser Welt immer wieder Krieg, leider und so, und die Ukraine ist jetzt in einem Verteidigungskrieg. Und auch in einem Verteidigungskrieg, da zählt zu einem gewissen Teil der Erstschlag. Und ich habe noch nie auf dieser Welt ein Land gesehen, wo über Politik und über die Medien tut am Feind mitteilen, jetzt kommen wir diese Waffen über, jetzt kommen wir das über, jetzt kommen wir das über, auch mit diesen MiG-29 Flugzeugen von Schweden, von Polen und so weiter. Das verstehe ich nicht. Da können sich die Russen darauf vorbereiten, jetzt kommen sie dann diese Flüge über, jetzt kommen sie das über, dann können sie die oben runterholen, wie Flüge. Also, die sollen einfach mal die Klappe haben jetzt, ruhig sein und das Material schicken und ruhig sein und dann sind die Russen überrascht. Und man kann ja dann nach dem Krieg sagen, was für Material das sie bekommen hat, aber es sollen doch jetzt mal Klappen haben.
Ich glaube, das machen sie jetzt auch in erster Linie. Es ist natürlich komplex, es sind sehr viele Länder involviert. Es ist nicht der eine gegen den anderen, sondern auf der Seite von der NATO sind da x Länder und man muss sich absprechen. Polen mit Amerika, Tschechien auch, muss sich bereit erklären und Litauen etc. Aber ich glaube, das machen sie jetzt in erster Linie. Aber man muss auch sagen, die Amerikaner haben ja in Sachen Information, eine ganz neue Politik haben sie jetzt gemacht. Sie erzählen immer, was der andere dann macht. Sie haben jetzt das angekündigt vorher, der will den Krieg machen und sie haben recht gehabt und sie sind ganz, ganz gut informiert und haben das nicht noch zurückgeholt. Also Information ist in dem Bereich aus amerikanischer Sicht nicht schlecht gehandhabt worden, finde ich, Peter.
Ja, aber auf die eine Seite redet von Geheimdienst und so und ich meine, was ist ein Geheimdienst? Aber dann erzählt man, wie ausplaudert, was für Waffen das geschickt wird. Also da muss ich mir einen Kopf flangen.
Ja gut,
also,
aber die Ukrainer haben natürlich auch gesagt, wir wollen die Javelins, wir wollen die Stingers, wir wollen die S-300 etc. Haben da ihre Shoppingliste, wenn man es so sagen, haben die veröffentlicht und ganz klar auch Panzer, die T-72, die alten sowjetischen Panzer, die man dann eben auch haben. Das sind keine grossen Geheimnisse.
Wichtig ist es, wichtig ist vor allem,
wichtig ist vor allem, dass sie geliefert werden. Und noch in größerer Zahl. Und man hört jetzt wieder, heute heisst die Amerikaner wieder 100 Millionen. Und das tönt nach viel. Und bisher sind es, glaube ich, jetzt 800 Millionen gewesen. Aber die irakische Armee hat man beispielsweise mit 4 Milliarden hat man bestückt. Also viel mehr Geld hat man dort ausgegeben. Und da ist jetzt ein echter Krieg und ein echter Gegner. Und ein grosser Gegner. Also im Vergleich zu dem ist es gar noch nicht so viel.
Ja, noch ganz kurz zum Andreas Klarner, was er gesagt hat. Also das ist natürlich daneben, also was der Hauselot der Westen sei schuld. Und also ich bin kein SVP-Anhänger, aber die SVP, ich muss sagen, sie haben viele Sachen gut gemacht in der Vergangenheit und so. Was mir einfach auffällt, die SVP, das Problem von der SVP ist, ich denke, sie treten zu aggressiv auf. Das hat man schon früher gesehen, oder Plakate und so, was machen, sie sind zu aggressiv. Das ist das Problem, oder?
Ja, nicht nur das, vor allem auch die Haltung jetzt in Sachen Putin und Ukraine, unabhängiges Land, das angegriffen wird, da haben sie keine klare Haltung.
Genau. Also,
danke
einen ganz schönen Tag.
Danke Peter, alles Gute, danke vielmals, dir einen schönen Tag, tschüss.
Dann gehen wir weiter zum Professor Albert Anstael, ehemaliger Professor für strategische Studien an der ETH Zürich und an der Universität Zürich. Guten Tag.
Grüezi Herr Stael, guten Tag. Guten Tag. Man hat gesagt, die Russen haben sich aus dem Norden von Kiew zurückgezogen. Ist das jetzt ein Rückzug oder eine Niederlage, dass sie sich müssen zurückziehen müssen, Ihrer Meinung nach?
Also es ist einerseits eine Niederlage und andererseits quasi eine Atempause fürs Retablieren. Die müssen irgendwie die Verbände, die natürlich verrostet haben, wieder auffüllen. Und man darf nicht vergessen, das Ziel Kiew bleibt immer noch bestehen.
Mhm. Aber müsste jetzt die Ukraine nicht sofort nachstoßen, um eben die Schwäche der Russen, bevor sie sich reorganisiert und wieder aufgebaut haben, auszunutzen?
Ja, gut, das würde also bedeuten, dass die Ukraine Grenzen würden beschreiten, beziehungsweise das Territorium von Belarus und Russland selber würde vorstoßen. Und was natürlich fehlt.
Und wäre das schlimm? Oder wäre das nicht notwendig? Weil die anderen können denen nicht sagen, es ist eine Schutzzone, wo sie nicht angegriffen werden können, um sich dann für den ersten Angriff vorzubereiten.
Ja, es fehlt ihnen an schweren Waffen. Oder? Sie müssen eigentlich weitreichende Waffen haben, um quasi jenseits von der Grenze können einwirken und die Verbände, die russischen Verbände definitiv ausschalten.
Mhm. Wie beurteilen Sie die, was soll ich sagen, die Schäden, die die russische Armee genommen hat an Material und an Menschen? Wie ist das einzuschätzen?
Ja, die sind natürlich schon beträchtlich. Es zeigt natürlich Verschiedenes auf. Also einerseits der Zustand von der Truppen, dann der Zustand von der Führung von der Truppen und natürlich Material selber. Das Material ist an und für sich nicht das Neueste. Oder? Russland ist es nicht gelungen, in den letzten Jahren ganz modernes Material zu produzieren.
Mhm. Wenn Sie jetzt sehen, die Massaker an der Zivilbevölkerung, man hat jetzt den Ort Butscha, hat man können sehen, was dort passiert ist, andere Orte hat man noch nicht erreicht. Was heisst das in Sachen Kriegsführung? Was lehren Sie daraus?
Ja, also lehren kann man leider nicht viel. Es ist nicht erstaunlich, oder? Ich meine, die russischen Truppen haben genau gleich gehandelt in Tschetschenien und dann in Syrien und die anderen Kriegstheater. Das ist eigentlich nicht erstaunlich. Das ist die ganze Sache, die ganze Frage von der Führung und natürlich auch vom Völkerrecht, oder? Dass Soldaten das Völkerrecht müssen befolgen und eigentlich für das ausgebildet sind. Also das sind ganz schwere Mängel in der Führung und in der Ausbildung.
Aber was heisst, dass Völkerrecht muss beachtet werden? Wird das beachtet in Konflikt?
Ja, also es ist ja so, dass ja alle Armeen, also sag mal westliche Armeen darauf achten, dass Soldaten ausgebildet werden, informiert werden, unter anderem über Genfer-Konventionen und auch die Langkriegsordnung von Den Haag. Also das ist eigentlich man kann sagen, pièce de résistance, das muss sein. Und das ist bei den Russen ganz offenbar, das habe ich schon früher verfolgen in anderen Situationen nicht der Fall.
Offenbar eben wird ja Russland, nein, ganz offensichtlich wird Russland nicht bestraft, sie haben immer noch das Veto im Sicherheitsrat, nützen das aus und sagen, die anderen sind es gewesen, das sind die Ukrainer gewesen, die da ihre eigenen Leute verschossen haben, etc. Das heisst, wenn man im Sicherheitsrat ist, kann man sich Sachen erlauben, die sich andere Länder nicht haben können erlauben. Vielleicht der Diktator vom Sudan oder der Milosevic von Serbien, die sind dann vor das Kriegsgericht gekommen, aber die Russen können alles schon vorher abblockieren.
Ja gut, über den Sicherheitsrat, ja, dort können sie es abblockieren, aber schlussendlich, wenn ein Haftbefehl ausgeschrieben wird und ausgeteilt wird, können sie sich an dem nicht entziehen. Also es ist auch eine Frage, wer so einen Haftbefehl, den Antrag auf so einen Haftbefehl stellt und auf wen es richtet und wer es dann muss vollziehen. Das aber über die UN, dass das nicht passieren kann, das ist ganz offensichtlich.
Also die Russen haben gesagt, sie werden sich jetzt vor allem auf den Donbass und auf den Süden konzentrieren, also ihre Kriegsziele reduzieren. Solche Ankündigungen muss man nehmen wie alles andere. Man weiss nicht, stimmt es oder stimmt es nicht. Aber offenbar versucht man mindestens dort jetzt einen Erfolg zu erzielen. Glauben Sie, das wird Ihnen gelingen?
Also zuerst einmal, dass die Orientierung auf Donbass und den Süden nicht überraschend ist, ganz offensichtlich. Es geht darum, um eine Landbrücke herzurichten zwischen dem Donbass und dem Schwarzen Meer. Also das ist nicht überraschend, die neue Orientierung. Jetzt kommt es einfach darauf an, wie gut die ukrainische Armee kann halten, also defensiv Abwehr kann führen und natürlich rechtzeitig auch schweres Material, Kampfpanzer, Kampfschützenpanzer und so weiter bekommt.
Mhm, und was erwartet Sie? Haben Sie das? Das heisst, ein Großteil und vielleicht sogar der beste Teil von der ukrainischen Armee, die steht jetzt ja im Donbass. Also das kommt auch für die nicht so ganz überrascht. Meinen Sie, die werden das prestieren dort?
Ja, ich nehme sogar an, dass sie das werden können halten. Sie haben sich also, sehr gut bewährt. Ich meine, das ist die ukrainische Armee, die ja früher ja im Prinzip nicht den Stand gehabt von einer modernen Armee, ist heute durchaus in der Lage, einen Angriff standhalten. Das Problem für die Ukraine ist nach wie vor die weitreichenden Waffen von den Russen. Also nehmen Sie Iskander beispielsweise, die Bodenflugkörper, zur Trümmerung von Städten, Infrastruktur usw. Das ist nach wie vor das Problem und die abzuwehren bzw. die zu bekämpfen.
Aber wie kann man die bekämpfen? Was braucht es da für Waffen, um gegen die anzutreten?
Ja gut, es gibt, sie haben ja, die Ukrainer haben ja von den Amerikanern S-300 bekommen, das sind russische Lenkwaffensysteme, Abwehr, ballistische Flugkörper, aber auch Kampfflugzeuge, aber das ist eigentlich das Neueste, ja, das gibt natürlich schon Neueres im Ressort, da wären zum Beispiel Patriot sicher noch wirksamer, und die hätten wir natürlich früher müssen liefern.
Eben, also, die hat es dort nicht, oder? Auch dagegen hat es die nicht.
Nein, die Verlagerung von Patriot-Lenkwaffen praktisch in den Ostbereich von der NATO erfolgt auch erst jetzt.
Also was erwartet Sie jetzt, wie wird sich in den ersten 2-3 Wochen die Situation am Boden entwickeln, Herr Stahl?
Ein Abnutzungskrieg nach wie vor. Ich sehe nicht, dass irgendwie die ukrainische Armee, dass es gelungen könnte, in Donbass wieder zurückerobern. Im Augenblick nicht, aber es könnte, das muss man schon sagen, wenn von dem Moment an, wo sie modernes Kampfmaterial, also nicht nur T-72 bekommen, sondern modernere Kampfpanzer, dass dann die Situation sich schon könnte ändern.
Also Sie glauben, das ist Ihr Ziel, der Teil vom Donbass, der bisher ja weg ist, wo ein Drittel vom Donbass ist unter russischer Kontrolle war, unter Kontrolle der Separatisten, dass Sie den wollen zurückerobern, eventuell dann auch noch Krim. Glauben Sie, dass das könnte der Kriegsziel sein von der Ukraine?
Ja, Krim nicht, aber sagen wir, ein grosser Teil vom Süden und wie gesagt, ein grosser Teil vom Donbass, immer unter Voraussetzung, dass sie jetzt aufgerüstet werden mit modernem Kampfmaterial, sprich moderne Kampfpanzer, moderne Artillerie und man kann sagen, mehrfach Raketenwerfer.
Soweit Albert Astahl, er ist Militärexperte. Danke vielmals Ihnen für Ihre Informationen. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.
Danke vielmals, alles gut.
Ja.
Dann gehen wir weiter zu der Radio 1 Hörerin, der Susan.
Susan, hallo.
Ja, hoi. Also zum Thema, wie wir die können bekämpfen, also die Russen, ist eigentlich, was mir jetzt sehr fasziniert und auch beobachtet, sind die Anonymous. Das sagt ihr ja was, oder?
Nein, was ist das?
Da die Hacker, Anonymous. Das Hacker.
Ja, genau. Im Netz, jawohl, genau. Im Cyberwar, jawohl, genau.
Und es gibt ja jetzt also einige. Es gibt eine Nummer, ich könnte dir das schicken, das ist nämlich vom SWR3 im Radio gekommen, wie sie wollen einfach die Russen quasi lahmlegen. Und ich glaube, dass man auch heute anfangen, mehr so kann einen Krieg beenden.
Ja gut, das ist ein Teil natürlich. Gegen Panzer helfen die nicht. Logisch,
ja, die
Logistik
gar
kann man
nicht
von, ja, die Logistik von denen kann man stören, das ist klar. Aber das ist ein Teil, ein wichtiger Teil von der modernen Kampfführung. Danke dir vielmals, Susanne. Schönen Tag.
Okay, danke.
Ciao, ciao.
Danke vielmals. Unsere Telefonnummer 0842 3x01 für eure Meinung. Kommen da spannende Meinungen zusammen. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Politik. Wir gehen zum Martin Bäumle, GLP-Nationalrat. Guten Tag, Martin,
Sali. Guten Tag.
Sali,
du bist ja selber betroffen, deine Frau kommt aus der Ukraine. Was hört sie dort aktuell?
Ja gut, aktuell ist es natürlich ein Auf und Ab und für sie ist es natürlich extrem schwierig. Wir sind ja mit ihrer Familie in Kontakt täglich, die in Dnipro ist. Es ist einigermaßen ruhig, aber natürlich immer so, wieder die einzelnen Raketenangriffe sind natürlich für die Bevölkerung extrem belastend. Und die ganze Situation natürlich auch immer und extrem viele Flüchtlinge unterwegs, die aufgenommen werden müssen in diesen eher sicheren Regionen im Moment, die aus diesen Gebieten kommen, die total schwierig sind, also sei es Kharkiv oder sei es aus der Ostukraine. Und das gibt natürlich rein auch im Land selber ganz schwere Belastungen für alle Betroffenen.
Aber wie ist die Stimmung? Wie empfinden Sie das? Was gehört Sie da von Ihren Verwandten? Eben, Dnipro ist ja im Inneren vom Land, ist nicht direkt die Kampfzone. Was gehört Sie von dort? Stimmung?
Ja, die Stimmung ist natürlich, also die Leute haben nach wie vor Angst, sind unsicher, sind natürlich auch wütig. Also es ist auch so, dass das, was ich immer gesagt habe, wir müssen so rasch wie möglich zum Frieden anbringen, weil natürlich die gegenseitigen Hassfunktionen nehmen massiv zu, mit alles, was man liest, was negativ abläuft, verunsichert die Leute, macht Angst, macht sie wütig, macht sie hilflos. Ich glaube wirklich, es ist für alle Betroffenen im Land natürlich noch x-fach schwieriger, weder für die, die vielleicht bei uns sind, aber auch bei uns haben sie andere Herausforderungen, die sind in einem fremden Land, sind besser wieder heim und dann können sie auch nicht her.
Was sagst du zur Stimmung in der Schweiz? Eigentlich ganz klar auf der Seite der Ukraine, mit Ausnahme von einem Teil, von einem wichtigen Teil von der SVP. Wie kannst du das erklären?
Ja gut, das erklären. Sagen wir mal so, dass das Moment auf der Seite von der Ukraine ist, im Westen ist relativ einig. Man ist vielleicht sogar ein bisschen manchmal sehr, sehr einseitig unterwegs, weil man gewisse Vergangenheitssachen eher ausblendet, weil das, was sich der Putin jetzt geleistet hat, ist dermaßen ungeheuerlich, der Einmarsch, dass natürlich wenig Verständnis rum ist für irgendwie die russische Seite, auch wenn da für die Vergangenheit doch das ein oder andere Mal muss diskutiert werden. Warum die SVP? Also sie hat einfach immer die Haltung, dass sie das Gegenteil einnimmt. Es ist ja für mich ein bisschen erstaunlich, dass die grössten Covid-Skeptiker jetzt auf der einen Seite, die bei uns die Diktatur geredet haben, jetzt plötzlich Putin bewundern sind im grössten Stil. Jetzt ohne zu sagen, also ich will nicht alles kritisieren, was die Russen machen, aber das ist schon ein bisschen eine eigenartige Positionierung, die man nicht vollständig nachvollziehen kann.
Sanktionen hat die Schweiz verordnet. Jetzt kommt die SP, macht eine Klage gegen Herrn Parmelin. Sie sagen nicht richtig umgesetzt. Was ist da deine Meinung dazu, Martin?
Also ich muss nur sagen, die Schweiz hat sich das erste Mal historisch relativ Sanktionen sehr scharf eigentlich mitgetragen und damit ist sie an Grenzen gegangen von dem, was sie also mit der Neutralität vereinbaren kann. Aber es ist nach dem Einmarsch auch zwingend gewesen, weil sonst wären wir zum Gehilfen fast geworden von Putins Einmarsch. Ich glaube, es ist richtig gewesen. Ich glaube auch die Umsetzung, vor allem auf der Finanzseite, wenn ich das, was ich höre und sehe, bin ich der Meinung, ist da sehr, sehr strikt gewesen. Ich meine, wir haben andere Zeiten erlebt, Südafrika und so weiter, wo alles umgangen worden ist. Nein, ich glaube wirklich, da kann man nicht einen grossen Vorwurf machen, dass man da eigentlich das Mögliche tut, dass die Sanktionen nicht umgangen werden können.
Es geht jetzt ja vor allem die Diskussion darum, Energielieferungen aus Russland. Kohle soll abgestellt werden. Ich glaube, die Schweiz spielt da gar keine grosse Rolle, überhaupt keine Rolle. Was ist mit Gas und Öl? Müsste da die Schweiz nicht einen Schritt führen machen und sagen, ähnlich wie jetzt zum Beispiel die baltischen Staaten, wir kaufen nicht mehr von Putin?
Also ich muss so sagen, persönlich bin ich vom ersten Tag an der Meinung gewesen, dass man über Geldflüsse und Gasflüsse könnte und Putin den schnellsten am Verhandlungstisch bringen, zwingen, damit wir eine Lösung finden und relativ rasch wieder können zum Waffenstillstand und Frieden kommen. Aber was jetzt natürlich heikel ist, wenn die Schweiz würde quasi eigenständig Sanktionen erlassen über das, was EU-Mass macht und das jetzt als neutrales Land, ist schon ein bisschen schwierig und an der Grenze. Also da muss ich sagen, die Wirkung von dem wäre natürlich sehr bescheiden. Aber ich bin der Meinung, wenn die EU als Gesamt den Schritt würde machen, dann bin ich klar der Meinung, dass die Schweiz da mitmachen. Keine Diskussion. Also auch da würde ich nicht abseits stehen und man müsste europäisch koordinieren. Aber dass die Schweiz eigenständig jetzt das würde machen, das ist natürlich Estland, Lettland, Litauen schon ein bisschen in einer anderen Situation und Position.
Die Schweiz ist eben als neutrales Land sehr oft gewesen, eben das Land der guten Dienste. Jetzt ist es offenbar der Erdogan, der zwar die Sanktionen nicht unterstützt, zwar NATO-Mitglied ist, zwar der Ukrainer, die Drohnen liefern und die Schweiz ist überhaupt kein Thema mehr. Wie kann man denn das erklären?
Ja, das bedauere ich extrem und das ist wirklich auch die Situation. Man hat meiner Ansicht nach mit den Sanktionen, die man konsequent mitgetragen hat, hat man einen klar wichtigen, richtigen Schritt gemacht. Aber was ich zu wenig gespürt habe, ist auf der anderen Seite, dass man den Gesprächskontakt mit Moskau schon in den letzten Wochen und Monaten vor dem Konflikt, aber auch jetzt während dem Konflikt nach mir, spürt man zu wenig. Also da hätte ich mehr Präsenz müssen da sein, um zu zeigen, man ist zwar knallhart mit diesen Sanktionen, man will ihn am Verhandlungstisch bringen, weil er sagt, so geht das nicht, aber gleichzeitig signalisieren, man ist bereit, auch als Verhandlungsort auch vor Ort zu gehen. Also wenn ich vergleiche 14-15, wo Didier Burkhalt als Bundesrat unterwegs ist, natürlich haben wir dort den OSZE-Vorsitz noch gehabt, er ist extrem aktiv gewesen und hat damals ja eigentlich den Friedensvertrag oder den Vertrag Minsk II maßgeblich mit können aushandeln. Ich glaube, dort hat die Schweiz wirklich die Rolle sehr stark gespielt und jetzt hat sie die Sanktionen zwar mitgemacht, aber nachher die andere Seite nach mir ein bisschen vernachlässigt.
Aber ist es nicht überraschend, dass ausgerechnet Erdogan jetzt die Rolle übernommen hat? Und heisst das nicht, dass es nicht in erster Linie darum geht, wie neutral man ist, sondern was für eine Position man hat und was für ein Gewicht man einbringt in so einen Konflikt, dass man die Rolle kann übernehmen kann?
Ja, nein, sie natürlich, jetzt hat sich ein bisschen da drin begeben, weil die Schweiz ist natürlich selber aus dem Spiel geworfen worden, hat zwei, drei ungeschickte Sachen gegeben, die man dann auch mal später genauer anschauen kann. Und auf der anderen Seite hat der Herr Erdogan sich jetzt gemerkt, dass er jetzt plötzlich eine Weltrolle kann spielen kann, die er vorher nicht hätte können, wo alle wieder froh sind um ihn. Weil es gibt nicht mehr viele Länder, die überhaupt das im Moment können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist im Moment auch gleich, wer die Rolle spielt. Wenn die Rolle ernsthaft gespielt werden kann und ernsthaft die paar Verhandlungsparteien an den Tisch kommen und eine Lösung miteinander aushandeln, ist mir eigentlich dann gleich, ob der Herr Erdogan das war oder ob das die Schweiz war. Wichtig ist, dass wir zu einer Lösung kommen. Ja, und jetzt ist es der Erdogan, der ja nicht immer unbestritten ist in unseren Breitengraden, der selber mit seiner Bevölkerung auch seine Schwierigkeiten hat und im Umgang also mit der Minderheit auch nicht sehr gut umgeht. Aber wie gesagt, ich spiele das so eine positive Rolle und wir sind ihm mal noch dankbar, wir wissen es nicht.
So wie der Martin Bäumler, Nationalrat von der GLP vom Kanton Zürich. Dir alles Gute und einen schönen Tag, Martin.
Danke, gleichfalls dir auch. Merci.
Danke vielmals. 0842 01 01 01. Das ist ja sowieso die grosse Frage. Ohne Macron hat sich da angeboten und hat relativ viel gemacht dort. Und trotzdem, Marine Le Pen, offenbar steht sie nicht so wahnsinnig schlecht. Also was passiert denn da geopolitisch sonst noch mit diesen diplomatischen Diensten?
Ja, also der Khodorkovsky, der grosse russische Industrielle, der ja dann 10 Jahre im Gefängnis war, und auch der Kasparov, der ehemalige Schachweltmeister, hat gesagt, der Macron wird von Putin als schwach angeschaut. Er redet mit ihm, ja, aber der Putin nimmt den gar nicht ernst. Er nimmt nur Leute ernst, die ihm Gegenkräfte entgegensetzen und ihn unter Druck setzen und gegen Macht. Dort hat er irgendwie eine Haltung, aber wenn man so einfach mit ihm schwätzen kann, eben, wir haben zum Beispiel am Anfang eingespielt, ja, der Herr Kellenberg auf dem IKRK, der vor 2 Jahren gesagt hat, der Putin, der steht zu seinem Wort, der ist ganz klar, er ist offen, etc. Die Leute blöfter, die Leute, die nimmt er einfach irgendwie mit, aber ernst nimmt er die nicht.
Wir sind gerade wieder zurück mit dem Talk Radio in wenigen Augenblicken.
Radio. Diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Und jetzt reden wir mit dem Markus Diem Meier. Er ist Co-Chefredakteur von der Handelsseite. Guten Tag.
Markus, guten Tag wohl. Also, immer mehr muss man sich auch auf die wirtschaftlichen Folgen von diesem Krieg, der jetzt länger andauern wird, wie man das Gefühl hat, einstellen. Was erwartet uns, wenn das so weitergeht? Eine Rezession, Markus?
Ja, so wie jetzt Zeichen an der Hand sind sozusagen, ist die Gefahr gross, dass es tatsächlich zu einer Rezession kommt, vor allem in Europa, was deutliche Auswirkungen in der Schweiz hat, wo grundsätzlich besser dran ist. Noch schlimmer ist eigentlich das Szenario von einer Stagflation, das heisst, weiter steigende Preise, weiter wachsende Inflation bei gleichzeitigen Reduktion und Einbruch von der Wirtschaft. Mhm. Das grösste Risiko ist natürlich, wenn es zu einem Gasboykott auch noch kommt, also oder zu grösseren Energielieferproblemen.
Aber Amerika, wie entwickelt sich das Land? Dort haben wir ja auch hohe Inflation, aber tiefste Arbeitslosenzahlen, die Wirtschaft funktioniert dort. Aber sind das nicht Zeichen, eben hohe Inflation und ganz tiefe Arbeitslosenzahlen, dass dann, wenn die Lieferketten nicht mehr funktionieren, dass auch das Land dann könnte in eine Rezession hineingeraten?
Absolut. Also die USA, das ist eine grosse Debatte innerhalb von der USA und auch von den Ökonomen. Und das ist ja das Gesamtbild. Die Zahlen im Moment, die wir überall haben, die sind noch relativ gut, abgesehen von der Inflation. Aber die Aussichten sind schlechter, eben wegen der Inflation. Und in den USA kommt etwas anderes dazu. Dort ist die Möglichkeit da, dass die amerikanische Notenbank jetzt sehr stark auf Bremse muss stehen, um die Inflation zu bremsen. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie das so schafft, dass dann am Schluss die Wirtschaft nicht einbricht. Das ist die grosse Debatte in den USA.
Und wie wird die geführt? Also ich habe da den Larry Summers, den ehemaligen Finanzminister, gehört. Der ist also ziemlich besorgt. Und er hat da schon recht gehabt. Er war einer von den Ersten gewesen, der vor einer Inflation gewarnt hat, wo man da die Staatsausgaben so aufgefahren hat.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, wenn man den Larry Summers, es gibt eigentlich zwei grosse Protagonisten in den USA, das eine ist der Paul Krugman und das andere ist der Larry Summers. Die haben eigentlich ins gleiche Camp gehört, die gehören beide zum Umfeld der Demokraten und haben eigentlich in den letzten Jahren die gleichen Ansichten vertreten, aber jetzt haben sie ziemlich verschiedene. Der Summers warnt seit einem Jahr davor, dass man das nicht in den Griff bekommt. Auch jetzt glaubt er, dass die Notenbank eigentlich zurückhaltend ist und dass es zwar wird zu einer Rezession, aber dass es unumgänglich ist, weil wenn man jetzt nicht genügend bremst, die Inflation, dann wird man später noch viel heftiger müssen bremsen, sodass es noch eine viel schlimmere Rezession gibt. Der Krugman gibt mittlerweile ein bisschen nach, aber hat schon, ist immer noch so eine Art Anführer von denen, der sagt, hey, keine Sorge, denn ja, der Arbeitsmarkt läuft noch gut. Aber genau wie du gesagt hast, der gut laufende Arbeitsmarkt ist ein Stück weit ein Problem, weil eben die Löhne dort steigen. Und die Löhne steigen als Reaktion auf die Inflation. Das heisst, die Leute versuchen, die Preiserhöhungen wieder über die Löhne zurückzuholen. Das steigert aber die Kosten weiter. Die Unternehmen geben Preise weiter und dann haben wir das, wo wir eine Lohnpreisspirale haben. So etwas zeichnet sich tatsächlich in den USA ab. Viel deutlicher als übrigens in Europa.
Mhm. Man sagt immer, Börse die Zukunft vorwegnehmen, ja. Weil die Erwartungen zeigen sich dort spiegeln. Aber Börse, die funktioniert, ist immer noch recht hoch oder sogar wieder höher als noch vor einem Monat oder zwei.
Ja. Das ist ein extrem interessanter Punkt, den ich auch umtreibe, den ich auch immer sehr viel mit Expertinnen und Experten diskutiere. Und ich sage, hey, das sind doch die vielen Risiken. Und es gibt zwei Gründe, die mir in der Regel genannt werden. Eins sind tatsächlich die bisherigen Zahlen. Es gibt halt einfach nichts, wo man sich darauf verlassen kann. Das ist die Einschätzung vom Krieg, es ist die Einschätzung zu anderen Sachen. Aber unter der Hand sagen wir alle, ja, das ist jetzt nicht gross. Noch investieren. Und das Zweite ist das schöne Wort TINA, there is no alternative. Also die Leute kaufen Aktien, weil sie einfach sonst keine Möglichkeit haben, mit ihrem Geld anzugehen. Das ist ein Argument, das ich auch sehr viel höre. Das heisst, wenn man Bargeld hält, wird es von der Inflation weggefressen. Die Anleihen, die Realrendite ist dort auch negativ und von dort bleibt dann am Schluss nur noch Börse. Das sind so die Begründungen, die umgereicht werden. Aber Börse hat nur noch, wie du gesagt hast, eben, die sagt Zukunft voraus. Börse sagt überhaupt keine Zukunft voraus. Aber wie du auch gesagt hast, sie tut Erwartungen widerspiegeln. Aber Erwartungen können sehr, sehr schnell ändern. Also da will ich keine Wetten abschließen auf den weiteren Börsenverlauf.
Man hört ja, dass eben vor allem Nahrungsmittelkrisen können entstehen, die vor allem auch Entwicklungsländer könnte treffen, ja. Die dann wieder zu politischen Verwerfungen können führen. Wie extrem oder wie stark schätzt du die Entwicklung ein?
Ja, die Gefahr sehe ich als gross. Und auch da, wenn ich mit Leuten rede, dann wird mir das oft bestätigt, auch von anderen, vom Risiko, dass das spätestens in einem halben Jahr sich kann zeigen. Und genau wie du gesagt hast, Brotpreise, ich meine, bei uns hat der Weizen nicht den gleichen Anteil im Preisniveau und in unseren Ausgaben, aber zum Beispiel in Ägypten, wo sehr stark zum Beispiel von ungarischem und russischem Weizen lebt, ist das ein grosses Problem und wenn dort die Brotpreise steigen, ist die Gefahr gross von Unruhe. Weil das kennen wir aus Schwellenländern, aus der ganzen Geschichte, dass steigende Nahrungsmittelpreise sehr oft dann zu Unruhe bei politischen Umbrüchen geführt haben.
Insgesamt bist du eher ein bisschen pessimistisch eingestellt, oder?
Ja, definitiv. Ich verstehe den Optimismus nicht. Und wenn ich mit den Leuten rede, auch mit den Prognostikern, dann sagen sie mir zu Recht, ja gut, wir haben ja gar keine anderen Daten im Moment und wir wollen keine Prognose über den Kriegsverlauf machen. Aber wenn man Geschichte ein bisschen anschaut, gibt es im Moment keinen Grund, zum allzu optimistisch sein. Aber klar, wir werden es sehen. Aber Zeichen an der Wand sind schlecht. Und vor allem, wenn wir historische Beispiele wie die 70er Jahre nehmen, die werden immer naheliegender, wo wir auch eine Lohnkrise gehabt haben, auch eine Stagflation gehabt haben, auch Notenbanken, die extrem haben müssen auf Bremse stehen. Dann auch dort hat es das erste Mal noch ein bisschen besser ausgesehen. Und dann ist es dann heftig runtergegangen.
Soweit Markus Diemeyer, stellvertretender Chefredakteur der Handelszeitung. Danke vielmals für die Einschätzungen, Markus. Ganz einen schönen Tag auch dir.
Danke, Wolfgang.
Ja, merci.
Mehr Gelegenheit dazu mitdiskutieren. Unsere Telefonnummer ist 08 42 01 01 01 08 42 01 01 01. Jetzt haben wir einen weiteren Experten am Telefon beim Roger Schawinski.
Am Telefon ist jetzt Christoph Franzen. Er war Russland-Korrespondent von SRF von 2007 bis 2018. Christoph, was wir uns fragen, was ich mich frage, ist die grosse Zustimmung und sogar wachsende Zustimmung für den Putin. Man glaubt also der Regierungspropaganda, obwohl die ja zum Teil sehr plump ist. Wie kann man das erklären?
Ja, da gibt es verschiedene Erklärungen dafür. Also eine ist natürlich, dass man vorsichtig sein mit diesen Zahlen. Also die Stimmung im Moment in Russland ist ja so, dass die Leute vielfach Angst haben, sagen, was wirklich denkt oder einfach ganz vorsichtig sind. Ich glaube, das hat massiv geändert seit dem 24. Februar. Also eins ist, dass man die Zahlen vorsichtig aufnehmen muss. Das andere ist auch so, dass die Propaganda natürlich massiv wirkt. Also das letzte Beispiel, die Bilder aus Butscha, die wir gesehen als Gräueltaten von den russischen Soldaten, die werden gezeigt als Fakes. Also man sagt, die russischen Truppen sind gar nicht mehr da gewesen.
Das sind die Ukrainer, die das inszeniert haben. Das ist ein wichtiger Grund. Und das andere ist natürlich...
Ja, aber man weiss doch, ja. Man weiss doch bei totalitären Regime, dass man nicht so glaubt der eigenen Regierung, weil man weiss, man wird angelogen die ganze Zeit. Aber offenbar, da glaubt man das, dass das Inszenierungen sind und dass man das nicht richtig deuten kann.
Ja, also man glaubt es ein Stück weit, weil es leichter ist, das zu glauben. Also man hat vielleicht Zweifel, aber dann wischt man die wieder weg. Weil wenn man ganz klar die Wahrheit sucht, man findet die nach wie vor im Internet, aber die Frage ist, wie man nachher mit dem umgeht. Wie kannst du in dem Land weiterleben, wo so stimmig ist? Und du bist derjenige, der offiziell dagegen auftritt. Das ist schwierig, das ist auch gefährlich wegen der neuen Gesetzgebung. Also wenn du das einen Krieg nennst, wenn du öffentlich von russischen Gräueltaten redest, dann gehst du in Gefahr, im Gefängnis zu landen. Das ist effektiv so.
Eben, das Narrativ ist ja, man will ja das Land entnazifizieren, es ist ein Kampf gegen die Nazi. Also man wiederholt das, was im grossen Vaterländischen Krieg eigentlich das Ziel war, gegen Nazi-Deutschland, der Zweite Weltkrieg. Dort ist ja Russland angegriffen worden, es hat über 20 Millionen Tote gegeben. Aber es sind ja jetzt ja die Russen, die sich verhalten wie Nazis, oder? Sie sind jetzt Faschisten, die Angreifer. Realisieren das die Leute in der Bevölkerung nicht, dass sie gar nicht angegriffen worden sind?
Ja, nein, das ist einfach tief in den Köpfen drin. Und das hat natürlich mit dem zu tun, dass insbesondere seit 2014 das auf sämtlichen Fernsehkanälen läuft. Also sämtliche Talksendungen, die berichten und immer wieder über die Ukraine. Das ist immer das gleiche Narrativ. Die Ukrainer sind eigentlich unser Brüdervolk. Wir gehören eigentlich zusammen, aber da ist eine faschistische Macht im Moment da und die müssen wir einfach wegschaffen. Nachher sind die Ukrainer wieder auf unserer Seite. Also es geht eigentlich darum, die Ukrainer zu befreien. Und das ist nicht eine offensive Kriegsführung, das ist ein Befreiungskampf.
Gut, aber man hat ja gesagt, wenn dann die Särge von toten Soldaten zurückkommen und die Mütter dann das sehen, dann wird sich Widerstand regen, so wie das beim Afghanistan-Krieg war. Das scheint jetzt aber nicht der Fall zu sein. Oder kommen überhaupt die Särge alle zurück? Oder lässt man zum Teil die Toten zurück? Zum Teil sind sie ja auch verbrannt in diesen Panzern. Und sonst hat man sie offenbar auf dem Schlachtfeld zurückgelassen. Um eben vielleicht den Effekt nicht spielen zu lassen. Was meinst du da dazu, Christoph?
Ja, also ein Teil ist das, dass viele noch vermisst sind, noch nicht zurück sind, dass die Verwandten noch auf neue Ketten warten. Und das andere ist einfach, dass das halt sehr lokal ist. Also Russland ist ja so riesig und die Soldaten, die kommen grossenteils nicht aus Petersburg oder aus Moskau. Die kommen aus irgendwelchen Kleinstädten und Dörfern im Ural oder in Sibirien oder im Kaukasus. Und da gibt es zum Teil schon lokal Proteste. Also man hat das zum Beispiel in Nordossetien gesehen, wo 300 Soldaten sind zurückgegangen. Man sieht schon gar nicht mehr in die Ukraine. Aber das sind lokale Proteste. Und die finden national nicht statt. Und vor allem werden die in den nationalen Fernsehsendern nicht gezeigt.
Eben, man hat ja gehört, es werden ja vor allem Truppen aus Fernost, aus dem weit entfernten Sibirien eingesetzt, auch aus Tschetschenien, für die Drecksarbeit, für die Massaker jetzt auch in Butscha, hat es geheißen, ist das ganz gezielt, dass man das auf die Art und Weise macht?
Ja, es ist gezielt, dass man die Leute aus der Provinz nimmt. Das sind eigentlich auch das ist das Kanonenfutter, das sind auch die sich nicht kennen, die Freikäufe vom Armeedienst. Und wie gesagt, die kommen da so aus abgelegenen Gegenden und die haben nur seit Jahren und Jahren das Narrativ, das sind Nazis und Nazis und dann kommen die hier in die Ukraine und dann meinen die, sie können jetzt mit diesen Leuten verfahren, als ob es Nazis wären. Und dann kommt noch dazu, dass die natürlich meinen, sie werden jetzt als Befreier empfangen und dass das absolut nicht der Fall ist, dass viel die grössere Gegenwehr da ist von der Ukraine. Und ich habe das Gefühl, die russischen Soldaten, die sind zum Teil völlig verloren.
Also, der Putin droht ja offiziell und offen mit der Atombombe. Sachen können passieren, die wir uns nicht vorstellen können. Wie ernst muss man das nehmen angesichts jetzt von dieser Lage?
Hat da der Westen richtig reagiert oder zu wenig stark? Der Khodorkovsky, das ist einmal der reichste Mann gewesen, ist dann 10 Jahre von Putin ins Gefängnis gerufen worden. Er hat gesagt, nur Stärke beeindruckt Putin. Und hat jetzt der Westen genügend Stärke gezeigt, um ihn da zurückzunehmen, deiner Meinung nach, Christoph?
Ja, das ist die grosse Frage. Also das mit der Atomwaffe, mit dem droht der Putin eigentlich schon seit Jahren. Und man hat vielfach das Gefühl gesehen, insbesondere 2014 über der Krim-Besetzung oder als Russland den Krieg in der Ostukraine angezettelt hat, der Westen hätte mehr machen müssen. Er hätte können strenger sein und er hätte müssen stärkere Sanktionen verhängen und vielleicht auch die Ukraine stärker bewaffnen. Also, aber der Abschluss, ob der Putin die Atomwaffe wirklich einsetzt oder nicht, das kann ich euch nicht sagen. Aber ich hätte so von meinem Bauchgefühl, würde ich sagen, es hat die mehr vertreten vom Westen.
Das ist klar. Das ist, heute sind sich alle einig, dort ist zu wenig gemacht worden. Die Frage ist, ob man heute genug macht. Und die Frage ist, wie wird ein Putin gehen? Man hat ihm auch nicht zutraut, dass er einfach die Ukraine auslöschen will, was jetzt offizielle Doktrin ist. Wäre da dazu bereit, zum Beispiel eine taktische Atomwaffe, wie das heisst, auf einer Stadt wie Kharkiv explodieren zu lassen und zeigen, er ist zu allem bereit? Was meinst du, Christoph?
Das kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir definitiv nicht sagen. Also, mein Gefühl ist eher nein. Mhm. Würde ich jetzt sagen. Aber das ist wirklich eine persönliche Einschätzung und auch nachdem, dass ich viele Kommentare und Meinungen gelesen habe. Aber der entscheidet euch vom Westen zu sagen, ja komm, wir machen jetzt zum Beispiel wird der Luftraum schützen und so, oder Putin macht eh nichts mit den Atomwaffen. Der entscheidet, denen würde ich nicht gerne fallen.
Viele Leute im Westen sagen, wir haben den Putin falsch eingeschätzt. Er ist viel brutaler, viel zielgerichteter, viel aggressiver, als wir ihn je erlebt haben. Er hat offenbar das Ziel, das wir hatten, Wandel durch Handel, überhaupt nicht beachtet, sondern will seine Grossmachtfantasien ausleben. Hast du dich auch getäuscht in Putin? Du hast ihn jetzt ein Jahrzehnt lang aus der Nähe erlebt.
Ja, ich weiß nicht, ob man sich so stark getäuscht hat oder ob er sich wirklich geändert hat in den letzten Jahren. Also jetzt in den 2 Jahren mit der ganzen Corona-Zeit, wo er sich völlig verbunkert hat, wo er anscheinend auch nicht mehr richtig informiert wurde, ist. Er ist sicher in einer Haufen Sachen extremer geworden. Ihm ist im Schluss von seiner Karriere viel wichtiger, das russische Imperium wieder herzustellen und so. Aber ich glaube, es ist ein Wandel gewesen in ihm, was stattgefunden hat. Ich glaube, der Putin, den wir jetzt haben, ist ein anderer als der vor 20 Jahren Macht ist gekommen.
Danke vielmals, so wie die Einschätzung und Informationen von Christoph Franzen. Er war Russland-Korrespondent von SRF während 10 Jahren von 2007 bis 2008. Alles Gute dir, bleib gesund und hören wir uns vielleicht bald nochmal. Danke vielmals, Christoph.
Dankeschön.
Dann gehen wir weiter zu der Radio 1-Hörerin, der Monika. Guten Tag, Monika.
Hallo miteinander.
Hallo Monika, sali.
Die ganze Werbung und die ganze, wie heissen die da? Presse und so. Also Schawinski, ich finde, du bist ein Oberschnurri.
Mhm, okay.
Weißt du, wenn du nicht recht hast, greifst du an wie wahnsinnig, oder? Schlimmer als, wie heissen die, das SVP.
Aber es ist jetzt nicht so differenziert, Monika. Jetzt musst du natürlich schon differenziert diskutieren, oder? Wenn man etwas kritisch hinterfragt, dann ist das die Aufgabe.
Ich bin müde. Und ich bin eher auf Putin seiner Seite.
Das habe ich vermutet.
Es ist eine neue Zeit. Jetzt haben wir da die Jesus-Zeit gehabt, oder? Vom Fisch, Friedeneierkuchen und so Zeug. Und jetzt Europa ist jetzt ein bisschen fertig, jetzt kommen neue Kräfte. Und die Sonne geht ja auch im Osten auf und die geht gegen Westen. Weißt du, wir reden da in einem riesigen Puff umeinander. Mhm. Aber die Presse, die da einfach so schreibt und so. Und eben der Schawinski, der immer angreift, er ist der Einzige, der recht hat. Der Herr hat ihm gesagt, er soll doch nicht immer schwarz-weiß denken. Die Juden haben schwarze Hüte an, weisse Hemmel und eine schwarze Kleidung. Das ist es. Es geht so in dieser Richtung.
Monika,
ich bin müde.
Ja, ich merke, du bist müde, ich bin auch müde, dir zuzuhören. Danke vielmals, Monika.
Danke vielmals. Und dann würde ich mal sagen, machen wir das Fazit von dieser heutigen Sendung mit viel spannenden Informationen.
Ja, der Andreas Rüsch haben wir gehabt, ist Militärexperte von der NZZ, der Kurt Pelder, Kriegsreporter, 4 Wochen war in der Ukraine gewesen, der Andreas Glarner, SVP-Nationalrat, Sibyl Berger vom Médecins Sans Frontières, der Politgeograf Michael Herrmann, der Albert Asteuil, Militärexperte, der Nationalrat Martin Bäumle von der GLP, der Markus Diem Meier, Wirtschaftsexperte von der Handelszeitung, Christoph Franz, ehemaliger Russland-Korrespondent, und ein paar wenige Hörerinnen und Hörer haben da noch Platz gehabt, der sind der Hans-Jürg, Peter, Susanne und zum Schluss noch Monika, die unsere ganz andere Dimensionen hat wollen verwandeln und entführen. Also aber alles ist möglich, oder? Wie
alles
unsere
ist
Sendung.
Möglich.
Jeder kann reden. Frei. Also wir haben von Glarner bis Monika und alle dazwischen, da haben wir alles gehabt.
Und auch ein paar wertvolle, geerdete Informationen.
Würde ich auch sagen. Nein, es war sehr eine spannende Sendung. Nein, wir sind in einer ganz speziellen Zeit. Es wird immer extremer, auch jetzt eben gerade seit dem Sonntag, seit Butscha. Das Ganze geht ins Richtige, wirklich Kriegsverbrechen, eventuell sogar Genozid. Und der Westen wird immer mehr gefordert, das zu verhindern. Weil ich also heute Morgen in meiner Morgenkolumne gesagt habe, das Schlimmste, was uns passieren kann, und das dürfen wir nie aus den Augen verlieren, dass der Putin gewinnen könnte. Das würde dann nicht nur verheerend sein für die Ukraine, die er auslöschen will, auch die Ukraine, die alle als Nazi bezeichnen, das würde für die ganze Welt, würde das eine ganz schlimme Wendung nehmen, inklusive die Schweiz. Und dann würde uns dann vielleicht unsere Neutralität dann auch nicht mehr wahnsinnig viel helfen. Dann müssten wir dann auch Stellung beziehen und uns wehren gegen das, was dann auf uns zukommen könnte. So weit sind wir nicht, so weit darf es nicht kommen, aber wir müssen das ganz genau beobachten.
Die Informationen zum Krieg laufen da hier auf Radio 1 und natürlich immer mit unserem Talkerradio. Da hier immer am Mittwoch von 10 bis 12. Jetzt geht es weiter mit den News. Danke vielmals für das Interesse.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.